Du denkst, wer viel arbeitet, wird reich. Und wer viele Sit-Ups macht, der kriegt ein Sixpack. Falsch gedacht. Die meisten glauben immer noch an Finanzmythen und an Fitnessmärchen. Und genau damit wollen wir heute aufräumen. Und zwar habe ich einen speziellen Gast bei uns. Und zwar ist das Dr. Thorsten Albers. Er hat mehrere Bücher geschrieben, ist wirklich auch Arzt, hat sehr, sehr viel Ahnung vom Thema Fitness, von Ernährung, ist auch einer unserer ersten Kunden gewesen, wenn es ums Investieren geht, bei Bitcoin, bei den Kryptowährungen. Und die werden heute die beiden Themen kombinieren, weil nämlich beide Themen, investieren wie auch trainieren, sehr, sehr viele Parallelen haben. Es sind zwei Themen, die unsere Zuschauer, ich hoffe auch dich, mich logischerweise auch sehr, sehr stark interessieren. Und wir zeigen auch dir, wenn du vielleicht auch Arzt bist, auf, warum auch du dich um deine Finanzen kümmern solltest. Aber dazu später mehr. Nur ganz kurz zu Dr. Thorsten Albers. Wer ist er genau? Er ist vor ungefähr 12 oder 13 Jahren, glaube ich, aus Deutschland in die Schweiz ausgewandert, hat sich hier einen riesen Namen aufgebaut in der Fitnessbranche. Ich bin auch einer der ersten Kunden von ihm gewesen, schon seit 10, 12, 13 Jahren, wir wissen nicht ganz genau, bei ihm auch als Kunde unterwegs. Wie gesagt, er ist dann auch zwischenzeitlich Kunde bei uns gewesen. Und wenn jemand mit Fitnessmythen aufräumt, nach klaren Daten, Fakten auch unterwegs ist, dann ist es Thorsten mit seinem riesigen, riesigen Wissen. Und genau daran lässt er dich, mich, uns teilhaben und nimmt uns natürlich auch mit auf die Investmentreise, die er getätigt hat über die letzten Jahre und sein Vermögen aufgebaut hat. Mal ein anderes Thema. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und lass es uns doch dann gerne in den Kommentaren wissen, ob du mehr solche gemischten Themen interessant findest. Aber jetzt genug der Vorworte. Let's go.
Ja, herzlich willkommen, Thorsten, bei uns im neuen Podcast-Studio.
Danke schon für die Einladung. Ich freue mich, als Erster hier sein zu dürfen.
Ich freue mich riesig. Wir sind ja, ich weiß nicht genau, ich habe vor dem Mittag mit Madeleine darüber gesprochen. Ich bin ja schon sehr, sehr lange auch bei dir. Du bist ja Arzt.
Ja.
Sportarzt.
Ernährungsmedizin.
Genau, ich wollte jetzt gerade sagen, da kann man einiges aufzählen. Hast Sportler auf die Bühne gebracht, Sportler betreust du etc. Und ich glaube, ich bin schon 15 oder 16 Jahre, bin ich, glaube ich, bei dir unterwegs.
Ganz kann es nicht sein, weil ich 2013 in die Schweiz gekommen bin.
Was, 13?
Okay, aber du warst einer der Ersten. Also ich denke, 10 Jahre, 14, 15.
Ja, dann, also ich war, also es sind mehr als 10 Jahre, dann sind es sicherlich 11 oder 12.
Ja, dann warst du von Anfang
ja,
an
ziemlich
dabei. Ja.
Und dann habe ich einfach gedacht, hey, lass uns doch mal über verschiedene Themen sprechen, über Geld investieren, investierst du ja auch oder hast investiert in Bitcoin. Mhm. Du warst einer meiner ersten Kunden auch.
Ah, das sagst du mir gerade das erste Mal.
Also von dem her hat sich natürlich auch einiges verändert. Mhm. Aber ja, du hast auch einen gewissen Weg hinter dir diesbezüglich beim Investieren. Aber wie gesagt, ich interessiere mich extrem stark fürs Investieren. Ich interessiere mich extrem stark fürs Trainieren. Da haben wir gesagt, let's go, kombinieren wir das mal zusammen.
Sehr gerne.
Ja, jetzt, wie starten wir da rein? Wir haben einige Themen offen und zwar grundsätzlich, an was arbeitest du momentan? Was ist so deine Leidenschaft momentan, wo du unterwegs bist? Hast du vielleicht ein Thema auch beim Fitness oder dich momentan reinkniest? Gibt's ja ganze, wie soll ich sagen, Ernährungsthemen, Gesundheit, gibt's so viele Themen. Aber dann, mit was beschäftigst du dich momentan?
Ich würde es mal von der anderen Seite angehen. Die Patienten, die ich habe, die mich am meisten faszinieren im Moment, sind so interdisziplinäre Fälle, also wo einfach mehrere Krankheiten, Grundkrankheiten da sind, sei es jetzt im hormonellen Bereich, im internistischen Bereich, im orthopädischen, urologischen, gynäkologischen Bereich, wo die Leute dann auch teilweise überfordert sind mit den vielen Befunden. Der eine Arzt sagt das, der andere sagt das. Und dann kommen die zu mir. Kannst du mir da mal so eine Gesamteinschätzung geben, mir das mal erklären? Und dann sage ich, okay, herzmäßig schaut es halt nicht gut aus, hier Ablagerung und da und Hormone. Und dann versuche ich so ein Lifestyle-Package zu schnüren, wo ich dann sag, wie kann man das jetzt mit Ernährungsumstellung, mit gezieltem körperlichen Training, mit Stressmanagement, wie kann man die Gesamtgesundheit günstig beeinflussen. Und ich habe da irgendwie mega Spaß, wenn das so komplexe Fälle sind, weil die meisten Fachärzte halt wirklich auf ihrem Bereich fixiert sind und nicht wirklich über den Tellerrand hinausschauen können, auch einfach aus Zeitgründen. Mhm. Und ich fühle mich halt in so vielen Fachbereichen daheim und ich lese immer wieder viel nach. Und bei mir ist es dann einfach so, ich weiß aus allen Fachgebieten immer so die wichtigen Schichten und ich kann es perfekt miteinander verbinden und kann dann immer sagen, wenn man jetzt ernährungsmäßig da ansetzt und mit der Nahrungsergänzung und wenn wir jetzt für die Wirbelsäule noch sportlich in den Bereich gehen, dann kann ich die Gesamtsituation richtig gut verbessern. Und dann haben die Leute halt teilweise, wenn die dann in irgendwelchen Kontrollen sind, sagen die Ärzte, was haben denn Sie gemacht? Sie haben 10 Kilo abgenommen, Sie sind ja top in Form auf einmal. Und dann, wenn dann so ein Feedback kommt, dann habe ich halt auch mega Freude. Und das sind gerade so die Patienten, die mich am meisten faszinieren, wo ich sagen kann, mit einer Gesamtlebensstiländerung haben wir in allen Bereichen, wo der verschiedene Erkrankungen hat, einfach einen super Benefit erzielt. Mhm. Das macht mir mega Spaß.
Aber vielleicht beginnen wir mal ein bisschen vorne. Du hast gesagt, 2013 bist du in die Schweiz gekommen.
Ja.
Was hast du genau für eine Ausbildung gemacht? Weil es gibt ja eben, ich bin Sportarzt, ich bin Arzt im Spital, Arzt, Hausarzt oder so. In der breiten Bevölkerung wird wahrscheinlich alles irgendwie vermischt. Aber vielleicht holst du mal uns ein bisschen ab. Wie ist so dein Werdegang gewesen? Du hast ja auch mehrere Bücher geschrieben. Wir haben noch eines hier.
Du hast gesagt, mit Widmung.
Genau, mit Widmung. Aber vielleicht holst du uns mal ein bisschen ab. Wo bist du gestartet? Wie bist du zur Medizin gekommen?
Ich habe eigentlich schon in der Schule gemerkt, im Leistungskurs Biologie, dass einfach Stoffwechsel, Physiologie, das ist so mein Thema. Mhm. Und alle immer so, ja, im Abi wollen wir das eigentlich nicht als Schwerpunkt im Leistungskurs Bio. Und ich, ey, Stoffwechsel, das ist doch mega spannend. Zitronensäurezyklus, wie funktioniert die Zelle? Und dann habe ich schon gemerkt, irgendwie der Körper interessiert mich. Ich habe ja selber dann auch Kunstturnen gemacht, Kampfsport, leistungsmäßig. Und habe natürlich auch da dann immer die Trainingsmethodik mir noch zusätzlich angeeignet, habe dann mir die eigenen Fragen gestellt und was kann ich mit Ernährung zum Wettkampf hin positiv beeinflussen und habe mich dann halt hobbymäßig immer viel mit dem Körper beschäftigt. Und dann war es natürlich klar, nach dem Gymnasium, nach dem Abitur, dass ich dann sage, ich studiere jetzt Medizin. Und dann gehst du natürlich mit super Startmotivation da rein und dann merkst du so nach 6, 8 Semestern, ja, okay, das ist halt dann schon sehr auf Medizin, Pharmakologie, Medikamente, symptomorientiert ausgerichtet. Dann machst du deine Praktika, dann machst du verschiedene Abschnitte in verschiedenen klinischen Bereichen. Und dann habe ich immer so gemerkt, ja, die Patienten, die sind jetzt hier frisch an der Hüfte operiert, kriegen die neuesten Blutdrucksenker, Blutverdünner. Aber wenn ich das essen sehe, hey, wie sollen denn die hier lebend rauskommen mit ihren 2 Butterbrötchen? Und dachte mir, da ist doch so viel Potenzial noch da. Und habe halt gemerkt, dass das einfach in der klassischen Medizin kein Mensch interessiert. Ja, Physiotherapie ist halt auch alles Standard. Und mir dachte, ja, aber das ist jetzt nicht der Bereich, wo ich irgendwie 30 Jahre verbringen will. Ich habe irgendwie einen ganz anderen Ansatz im Kopf, den Mensch so als Ganzes zu sehen. Und der Lebensstil ist wichtig. Ernährung, sportliches Training. Und das kommt hier gar nicht vor. Okay, machen wir erstmal Sportmedizin. Dann habe ich zumindest noch den Bereich noch dabei. Und dann habe ich das in Saarbrücken gemacht. 2 Jahre. Dann habe ich die ernährungsmedizinische Ausbildung gemacht, die natürlich dann auch sehr Richtung Diabetes, Stoffwechsel, Übergewicht ging, aber halt auch immer so ein bisschen in diese medikamentöse Schiene und weniger dieses Diet and Exercise. Und dann habe ich gedacht, alles nicht so mein Bereich. Und dann war ich lange an der Hochschule tätig, als Dozent an der privaten Hochschule, im Bereich Ernährung, Sportmedizin, Trainingslehre. War mega cool, wenn du dann einfach die Studierenden hast und dann dein Wissen weitergeben kannst. Das kam auch immer super an. Und dann hast du aber irgendwann auch noch so diesen Gedanken, ja, ich will vielleicht auch nochmal so in die 1-zu-1-Betreuung, in die klassische Medizin mit Patienten, aber mit einem anderen Ansatz. Und bin dann aber in die Schweiz gekommen, weil ich dachte, hier ist es einfach ein besseres Potenzial für so Selbstzahlermedizin.
Wieso?
In Deutschland hast du auch die finanziellen Mittel nicht so. Ich sag's jetzt mal krass.
Also das ist so.
In der Schweiz würden die Leute eher privat Geld ausgeben für eine gute medizinische Dienstleistung als in Deutschland. Also zumindest war es 2011, 12 war es sicherlich so. Und dann dachte ich, für den Markt bin ich in der Schweiz besser aufgestellt, hatte auch hier schon Kontakte. Und ich weiß nicht, das David Gym in Schlieren, die Studiochefin, die hat gesagt, sie würde gerne jetzt in ihrem neuen Studio, in dem Gebäude, einen Arzt mit drin haben, der aber anders ist als die normalen Ärzte. Also einer, der was von Ernährung versteht und Training und der nicht sagt, Fitnesstraining ist schlecht für Ihre Gelenke, lassen Sie das lieber. Sie haben eh schon Rückenschmerzen. Und ja, essen Sie halt, was Ihnen schmeckt. Ich meine, sie wollte einen Arzt haben, der so ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut. Und das war dann einfach so eine Zusammenkunft, wo ich dachte, ja, dann nimm doch die Zeichen einfach wahr und probier einfach den Sprung. Die Schweiz war natürlich auch schon damals interessant, weil es halt auch finanziell attraktiver ist. Und so hat sich das dann ergeben. Und dann habe ich mir aber mit viel Blut und Schweiß meinen Ruf aufbauen müssen. In Deutschland der gefeierte Held im Ernährungsbereich, überall bekannt. Und dann kommst du hier in die Schweiz und Thorsten Albers, ja. Ja, vielleicht melde ich mich dann mal. Mhm. Da bin ich erstmal auf den Hosenboden gefallen und musste halt 2 Jahre mir auch wirklich das schwer erarbeiten, bis du dann halt deinen Ruf hast. Und jetzt ist ja alles bei mir wie ein Selbstläufer. Also über Weiterempfehlungen kriege ich regelmäßig immer neue Patienten. Ich muss kein Marketing in dem Sinne machen, keine Aktionen. Über die Weiterempfehlung läuft das einfach. Und ich finde es auch die beste Werbung, wenn du gute Arbeit leistest. Und wenn du wirklich sagst, ich kann als Arzt andere Dinge, die andere Ärzte nicht können, da habe ich einfach ein zusätzliches Angebot. Und es gibt Leute, die das auch gerne dann selber bezahlen. Gerne bezahlen, weil sie halt auch den Nutzen sehen und erfahren. Aber das muss ich halt rumsprechen. Und da bin ich aber jetzt an dem Punkt, wo das eigentlich super funktioniert. Und wo ich halt auch mega Freude habe, weil ich nicht diese 15-Minuten-Taktung, der normale Arzt sagt, ja, okay, jetzt muss ich schauen, der nächste Patient. Ich nehme die Zeit, die notwendig ist, Punkt. Dann ist es manchmal halt auch länger. Und über den Ansatz mit Gesprächsmedizin, über einen Zeitansatz kannst du in der klassischen Medizin, das kannst du gar nicht finanziell darstellen, das ist unmöglich. Also ich muss meine Kollegen da auch in Schutz nehmen, wenn jemand sagt, der erklärt mir das gar nicht richtig. Wieso hat der mir das nicht gesagt mit dem Befund? Dann sage ich, ist halt auch zeitlich von der Kapazität schwierig bei einem normalen Arzt.
Ich habe jetzt direkt 2 Fragen im Kopf. Frage Nummer 1 ist nämlich, einige Leute überlegen sich wahrscheinlich auch in die Schweiz auszuwandern. Mhm. Gerade jetzt aus Deutschland. Ich höre immer wieder von den Deutschen, ja, die Schweizer, oder die mögen uns nicht so, etc. Wie war das für dich, auszuwandern? Was hat dich frustriert? Was war positiv? Wie ist es aus deiner Sicht jetzt rückblickend, oder? Als Deutscher bist du ausgewandert, nice, ich gehe in die Schweiz, da empfangen mich alle, aber es ist nicht so gewesen, du musstest dir auch was erarbeiten. Wie ist jetzt rückblickend die Auswanderung für dich gewesen? Wie einfach ist es?
Du musst dir schon darüber im Klaren sein, dass die Schweiz ein eigenes Land ist. Also die Deutschen denken halt immer, ich gehe dann in die Schweiz, ja, die reden vielleicht ein bisschen anders, aber ansonsten ist das ja einfach wie so ein anderes Bundesland noch so. Und mit der Einstellung wirst du hier ganz sicher ganz, ganz hart auf dem Hosenboden landen. Die Schweizer haben halt ihre eigene Mentalität und ja, sie sagen natürlich auch manchmal, wir mögen die Deutschen nicht so, die nehmen uns die Jobs weg, die sprechen immer so artikuliert in ihrem Hochdeutsch, manche sind dann vielleicht auch, weil sie sich sprachlich nicht so versiert fühlen, was jetzt eigentlich unbegründet ist. Und dann gibt's halt auch Deutsche, die kommen hierher, wie so der Elefant im Porzellanladen. Ich Deutscher zeig euch Schweizern jetzt mal, wie man ... Das kannst du in keinem Land bringen, aber in der Schweiz am allerwenigsten. Das mögen die halt einfach nicht so. Und das sind aber dann die Leute, die dann sagen, ah, die Schweizer mögen mich nicht, ich gehe wieder zurück nach Deutschland. Ich bin halt immer ein sehr offener Typ, ich kann mich anpassen, ich bin auf Augenhöhe, ich bin eh was Besseres, weil ich Arzt bin. Ich bin halt immer so irgendwie zwischenmenschlich, kann ich das sehr gut Rapport herstellen. Und deswegen hatte ich jetzt mit den Schweizern nie Probleme, habe mich hier super eingelebt, integriert, habe den Schweizer Pass jetzt beantragt mit der Einbürgerung. Also für mich war es kein Problem, aber du musst dich als Deutscher schon anpassen, dass hier manches anders läuft. Und da musst du auch dieses Gespür haben, wie du mit den Leuten umgehst. Dass die Schweizer halt einfach nicht dieses bam, bam, bam und jetzt so. Aber wenn du das kannst, ist das hier ein super Land. Ich habe gestern war ein Patient bei mir, das ist auch ein Freund, der hat mit der Einbürgerung seine deutsche Staatsbürgerschaft zurückgegeben.
Ja.
Der hat gesagt, ich bin jetzt hier Schweizer, in Deutschland hält mich schon lange nichts mehr, ich habe das komplett abgeschlossen, wofür brauche ich eigentlich die deutsche Staatsbürgerschaft? Mit so einer Verzichtserklärung hat er es dann schriftlich bekommen, dass es angenommen ist, dass er seine deutsche Staatsbürgerschaft nicht mehr hat.
Aber wie schaust du jetzt zurück nach, wie gesagt, 12, 13 Jahren in der Schweiz, 14 Jahre? würdest du zurück nach Deutschland? Ich meine, es ist ja ein Riesenthema in Deutschland momentan, oder? Was da läuft und so weiter. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du das immer noch auch verfolgst bis zu einem gewissen Maß.
Natürlich,
oder?
Ja.
Wahrscheinlich auch noch Freunde, Familie in Deutschland, ja, hast du logischerweise. Wie schaust du jetzt so von draußen quasi aus der Schweiz nach Deutschland?
Also zurückgehen werde ich sicher nicht. Das ist schon mal klar.
Warum nicht?
Von der wirtschaftlichen Erwartung steht Deutschland höflich gesagt wahrscheinlich schlechter da als die Schweiz. Ich will es jetzt mal ein bisschen politisch korrekt ausdrücken. Du musst natürlich hier, musst du hart arbeiten, dir alles verdienen, das ist logisch. Aber allein schon in Deutschland, ich habe jetzt Freunde am Wochenende getroffen aus Braunschweig und die sagen, ja, du kriegst halt dann deine Gehaltsabrechnung und es sind halt 50% einfach weg. Und das nervt die halt schon. Und dann hast du halt auch immer höhere Krankenkassenbeiträge und die Rentenversicherung ist halt dann ein krasses, auch nicht mehr so ganz sicher. Dann heißt es auf einmal Rente mit 65, mit 68. Die Deutschen sind, glaube ich, schon teilweise genervt. Oder ein zunehmender Anteil fühlt sich politisch einfach nicht mitgenommen. Und das schlägt sich natürlich auch im Wahlverhalten nieder, egal ob das jetzt jemand mag oder nicht. Und da sehe ich halt einfach, dass es schon so eine klare Spaltung gibt, wo ich jetzt nicht unbedingt, wie soll ich sagen, mit dabei sein will und mich auf irgendwie eine Seite schlagen will. Ich bin immer so der Happy-Medium-Typ, ich kann auch immer beide Seiten verstehen. Aber es ist halt schon eine ganz andere politische Stimmung in Deutschland, als du es jetzt hier in der Schweiz hast. Und dann hast du natürlich die Diskussion mit der Migrationspolitik und alles, wo es natürlich jetzt auch nicht schwarz und weiß gibt, das ist ja klar. Aber ich sag mal, einfach von der wirtschaftlichen Erwartung, von der politischen Erwartung, würde ich jetzt keinesfalls zurück nach Deutschland gehen.
Was würde dich zurücktreiben quasi nach Deutschland?
So viel Geld gibt's gar nicht. Okay. Nein, ich fühl mich jetzt hier einfach integriert. Ich komme mit den Schweizern gut klar. Ich habe mich hier an alles angepasst. Ich habe jetzt hier meinen Job, meinen Ruf. Meine Frau arbeitet hier vom Homeoffice. Also ich würde mich schon eigentlich als Schweizer bezeichnen. Auch wenn ich offiziell noch nicht den Pass habe. Nein, ich habe die Entscheidung am Anfang oft bereut, weil es natürlich harte Zeiten gab, bis du dir mal wirklich dein Standbein erarbeitet hast und deinen Ruf aufgebaut hast. Aber wenn du die Durststrecke nach 2-3 Jahren überwunden hast, und das ist halt wirklich als Unternehmer immer hart, wenn du das hinter dir hast, wenn du gute Arbeit leistest, wenn du gute Qualität bringst und sich das rumspricht, wirst du Erfolg haben. Du musst einfach durchhalten.
Du hast vorher auch etwas angesprochen bezüglich dem Gesundheitssystem, das ist natürlich auch, oder was siehst du momentan, die Gesundheitssysteme in Deutschland, aber auch in der Schweiz per se, oder du kennst jetzt beide Seiten. Mhm. Wohin läuft diese Branche? Ich meine, für Ärzte, wir haben auch einige Ärzte bei uns im Training drin, oder? Da sehen wir auch immer wieder, es wird schwieriger mit Mitarbeitern. Du hast gesagt, immer kürzere Zeit kriegst du immer weniger Geld für deine Leistung etc. Wo siehst du momentan, was läuft schief?
Es wird in Deutschland, teilweise auch in der Schweiz, natürlich im Gesundheitswesen gespart, am Personal gespart. Das heißt, in den Spitälern hast du bei den Ärzten immer längere Arbeitszeiten. Das heißt, immer mehr, was gefordert wird. Was aber dann auch natürlich die Qualität des Arztberufes verschlechtert. Also wenn du 36 Stunden am Stück wach bist, dann bist du einfach nicht mehr so konzentriert und du machst Fehler. Und du hast auch nicht die Zeit für den Patienten. Und ich glaube, dass einfach das Gesundheitswesen in beiden Ländern in die Richtung geht, dass die Dienstleistung tendenziell schlechter wird, weil einfach die Kapazitätsengpässe immer schlimmer werden. Das heißt immer, wir müssen sparen, wir müssen sparen. Und dann wird halt beim Personal schnell gespart. Und dann fällt der Arzt aus, der muss mit einspringen, der muss mehr machen. Also wenn du im Spital bist, bist du schnell in diesem Hamsterrad drin, wo du immer mehr arbeiten musst, immer mehr Leistung bringen musst, was jetzt lohntechnisch wahrscheinlich nicht immer abgebildet wird und du dann oft bei Patienten nicht die Leistung bringen kannst, die du bringen könntest, oft auch mal zeitlich nicht, weil du einfach gar nicht das Budget hast. Du musst halt dann bam, 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 im Notfall zum Beispiel, da kannst du nicht sagen, ich mache jetzt ausführliche Anamnese und dann bespreche ich das nochmal mit dem Kollegen. Und ich höre das ja oft von Patienten bei mir, dass die sagen, ja, mein Hausarzt der nimmt sich gar keine Zeit. Ich sag dem, ja, und die Beschwerden, dann tippt er irgendwas rum und ja, gib mir dann ein Rezept. Ich fühle mich dann einfach nicht abgeholt. Und dann sage ich, okay, ich erkläre jetzt mal, wie ich die Befunde sehe, was kann man jetzt über Lebensstilmaßnahmen machen. Da fülle ich ja wie so eine Lücke, die jetzt immer größer wird im Bereich der Dienstleistung, wo die Leute sagen, das was ich bezahle von der über meinen Krankenkassenbeitrag, da kriege ich irgendwie immer weniger Leistung. In Deutschland wartest du ja, Freundin von uns, mit der wir gesprochen, die ist privat versichert, das ist ja in Deutschland schon erste Klasse. Die hatte Nierenkoliken, also Nierensteine. Und die haben sie 3 Tage im Notfall gehabt und dann, ja, sie müssen jetzt heim, das Bett muss frei werden. Hier sind ihre Schmerzmittel. Die Steinzertrümmerung in 2 Monaten haben wir dann den Termin. Und sie sagt, das kann es nicht euer Ernst sein, oder? Und die ist privat versichert. Das ist in Deutschland ja schon nochmal eine deutliche Stufe besser. Und auch andere, auch in der Schweiz höre ich, dass die Wartezeiten, wenn du jetzt irgendeinen Eingriff hast oder irgendeine Untersuchung, dass das teilweise richtig krass lang ist. Und das ist meiner Meinung nach halt einfach diesem Sparwahn geschuldet, dass halt einfach dann immer weniger Ärzte immer mehr Leistung bringen müssen, gerade im Spitalbereich. Mhm. Und in der Praxis kannst du ja auch nur sagen, ich glaube, der durchschnittliche Schweizer Arzt hat so 30, 40 Patienten am Tag. Also ich habe so 6 bis 10, weil ich mir ja viel mehr Zeit nehme. Das muss der durchprügeln. Und der hat ja auch noch Personal, was er bezahlen muss. Und ich habe halt meine Arbeitszeit 90% für die Patienten, 80, 90. Und 10-20% ist administrative Tätigkeit. Und ein normaler Arzt hat Minimum 1/3 seiner Arbeitszeit nur mit Kassenabrechnung, Punkte, administrative. Mhm. Der natürlich dann auch bei den Patienten fehlt, der den Arzt frustriert, weil es nicht seine Tätigkeit ist, warum er Arzt geworden ist. Ich will ja den Menschen auch helfen, ich will ihnen über verschiedene Wege mehr Lebensqualität, bessere Gesundheit, längere Gesundheitsspanne ermöglichen. Und das kann ich halt mit meinem Modell viel besser. Aber es ist natürlich dann auf Selbstzahlerbasis. Mhm. Aber die Lücke, die sich halt auftut durch das immer schlechter werdende Gesundheitswesen, spielt mir natürlich in die Hände, logischerweise.
Aber wenn du jetzt unendlich viel Budget hättest,
ja,
wie würdest du das einsetzen, damit das Gesundheitssystem wieder besser wird?
Ich würde mehr Personal einstellen, im Pflegebereich und im Arztbereich. Auch Pflegebereich ist auch völlig unterbesetzt.
Also kriegst du das über mehr Geld gelöst?
Ja, wenn zum Beispiel das Spital sagt, wir haben jetzt das Budget, mhm, und beim Personal können wir genauso und so viel Prozent quasi reinfließen lassen. Wenn ich das Budget verdopple und ich kann jetzt sagen, ich kann jetzt 3 Ärzte mehr anstellen, dann habe ich natürlich viel mehr Patienten, die ich betreuen kann, die ich auch besser betreuen kann. Aber das Geld muss halt erstmal bereitgestellt werden. Und letztlich das Geld, was du da bekommst, müsste ja wieder von den Versicherten erstmal einbezahlt werden. Also in der Realität jetzt.
Ja.
Und in der Schweiz sagen natürlich dann viele auch, ja, ich zahle schon so viel für die Krankenversicherung und jetzt muss ich das bei Ihnen auch noch selber bezahlen. Ich habe das System so nicht gemacht, aber ich versuche eine Lücke zu füllen, wo es halt für Leute, die sich das leisten können und wollen, einfach noch deutliches Plus gibt.
Mhm. Hier kommt genau das, die Selbstdisziplin ins Spiel. Also ja, eine gewisse Selbstdisziplin zu sagen, okay, ich nehme das Geld in die Hand, mir ist es das wert, meine Gesundheit ist mir das wert.
Ja.
Ich will das investieren, wie gesagt, kostet halt was, ja, mhm, aber mir ist es das wert. Fehlt den Leuten generell die Disziplin?
Ja und nein. Du hast natürlich eine gewisse Disziplin als Grundakku, wenn du früh aufstehst. Sagen wir, du hast 100% deines Mentalakkus gefüllt.
Am Morgen, wenn du aufstehst.
Genau. Ja. Und jetzt hast du mit jeder Entscheidung, mit jedem Kundentermin, mit jedem Ärger, den du hast, mit jedem Patient, der dich nervt, geht dein Mentalakku runter, runter, runter. Und dann kommst du halt irgendwann abends um 6, 7 Uhr bist du vielleicht noch bei 20% von deinem Mentalakku. Und jetzt die Entscheidung zu sagen, ich fahre jetzt nicht zum Takeaway heim und hol mir schnell was zu essen. Ich gehe jetzt vielleicht noch sogar Sport machen. Ich gehe ins CrossFit oder ins Fitness oder ich gehe auf den Vita-Parcours, egal. Da ist einfach die 20% reicht nicht mehr aus. Und dann greifst du auf gewohnte Verhaltensmuster, auf einfache Strukturen zurück. Ich hol mir schnell was zu essen und dann daheim setze ich mich auf die Couch. Dann ist es natürlich mangelnde Selbstdisziplin, aber du hast so viel von deiner Willenskraft tagsüber schon abgegeben, im Job oder auch mit Familie, Kinderbetreuung, es kann ja verschiedene Bereiche sein, dass dir dann am Abend die restliche Disziplin fehlt, um eine kluge Entscheidung zu treffen bei deinem Essen und bei deinem sportlichen Verhalten. Und ich habe viele, die sagen, das kann doch nicht sein, dass ich im Job der totale Überflieger bin. Aber ich krieg's beim Essen nicht auf die Reihe. Ich muss dann abends irgendwie Pizza essen oder mir das gönnen oder wo ich sage, ja, wenn man natürlich in einem Bereich besonders brillant ist, vielleicht ist man dann in einem anderen Bereich eben auch gerade nicht so toll. Aber ich gehe halt dann auch Mittel und Wege durch, wo ich sage, okay, wie kann ich den Mentalakku dann irgendwie hochhalten? Was kann ich als Ausgleich machen? Was sind Möglichkeiten, mein Essen tagsüber so zu gestalten, dass ich eine bessere Stressresistenz habe, dass ich mehr Konzentration habe, dass ich mehr Fokus habe, dass ich gar nicht erst in solche Löcher reinfalle, die ja auch, wenn ich das falsche Mittagessen habe, dann bin ich nachmittags halt einfach, will ich mich am liebsten ablegen. Und dann steigt natürlich auch das subjektive Stressniveau an. Und das führt dann zu falschen Entscheidungen. Und die führen dann zu Übergewicht, zu Stoffwechselproblemen, zu weniger Stressresistenz bis hin zum Burnout. Das ist dann wie so ein Hamsterrad. Und da versuche ich halt den Leuten dann zu zeigen, nein, du könntest da was dafür tun, du könntest an dem Punkt ansetzen. Und das ist halt auch viel im Gespräch, was sich ergibt. Aber die Zeit muss ich mir halt nehmen. Da kann ich nicht sagen, ja, ich habe aber jetzt in 10 Minuten den nächsten Patient und jetzt sind wir gerade an einem interessanten Punkt. Ja, in 4 Wochen machen wir nochmal einen Termin.
Ich meine, es gibt jetzt so viele Fragen, die ich habe. Jetzt haben wir mal so ein bisschen erste Punkte
den Boden
berührt. Genau, so ein bisschen Boden. Was würdest du sagen? Also das Thema Disziplin, das sehen wir beim Investieren gehört, Disziplin dazu bis zu einem gewissen Maß, wie beim Trainieren auch. Deshalb finde ich halt diese zwei Disziplinen so spannend. Die haben so viele Parallelen eigentlich. Also investieren wie auch Fitness, Ernährung, auf seinen Körper zu achten. Beides sind gewisse Trends. Das Investieren, immer mehr Leute sehen auch, ja, ich muss investieren, gerade auch zum Beispiel Ärzte per se jetzt. Mhm. Ich kann nicht skalieren über meine Praxis, die ich habe oder die Mitarbeiter, geht einfach nicht. Mhm. Ich muss an diese Investmentschiene gehen. Das gleiche aber auch den Trend, der ganze Fitness-Trend. Ich meine, die schießen ja auch, die Fitness-Influencer schießen auch wie Pilze aus dem Boden, wie die Aktien-Coaches auch. Es ist ein riesen, beide Themen. Schießt nur Pilze aus dem Boden. Was würdest du jetzt sagen, ist aus deiner Sicht die größte Fitnesslüge, die es gibt und die breite Masse glaubt die immer noch?
Dass du mit gewissen Nahrungsergänzungen, Multivitaminen, sonstigen Präparaten deinen Stoffwechsel ankurbeln kannst, magisch Gewicht verlieren kannst, den Muskelaufbau anregen kannst, ohne dass du grundlegend was an deinem Lebensstil ändern musst. Das ist ja letztlich auch jetzt in diesem Longevity-Bereich, wo du sagst, eigentlich ist eine gute Ernährung, ausreichend Schlaf, Stressmanagement, regelmäßiges körperliches Training, wäre die beste Lebensversicherung, dass du lange lebst und lange bei guter Gesundheit bleibst. Aber es ist natürlich viel attraktiver zu sagen, du, ich mache jetzt die XY-Infusion einmal pro Woche, lass mir das irgendwie reinlaufen, ich muss sonst nichts ändern. Ja, ich merke schon, die Haut ist ein bisschen jünger und ich schaue schon besser aus. Da musst du ja auch nie einen Beweis antreten in dem Bereich, dass du sagst in 20 Jahren, ja, es hat jetzt vielleicht doch nicht so viel gebracht, diese Infusionstherapie oder das Nahrungsergänzungsmittel XY. Weil gerade im Bereich Longevity sind die Effekte ja sehr langfristig. Und ich glaube, die größte Lüge ist, dass du halt mit irgendwelchen Nahrungszusätzen oder ja, das mit den Infusionen ist mir jetzt gerade eingefallen, weil es jetzt halt so en vogue ist, dass du damit so einen grundlegenden Gamechanger ins Spiel bringst, wo du sagst, das ist jetzt wirklich was ganz Neues, was die Anti-Aging-Medizin komplett neu aufrollt oder die Stoffwechselproblematik komplett neu darstellt. Nein, es ist am Ende immer noch, du musst auf dein Essen schauen, kann man jetzt noch ultimativ in die Tiefe gehen. Du musst dich regelmäßig bewegen, du musst deinen Stress in den Griff kriegen und du musst vernünftige Schlafmuster haben. Aber es ist halt langweilig und es erfordert Einsatz, Disziplin. Ich muss ja auch an mir arbeiten, dass ich das irgendwann zu einer Gewohnheit mache. Und das ist natürlich viel schwieriger, als zu sagen, ich muss gar nichts ändern. Ich mache jetzt einen Monat Stoffwechselkur, Detox, bla bla bla, nur damit ich dann 11 Monate wieder auf Pump leben kann. Das kann nicht funktionieren.
Das Shiny Object sozusagen.
Ja.
Ja, das ist.
Das kann auch teuer sein. Vor allen Dingen, wenn es teuer ist, dann sage ich, okay, dann mache ich jetzt einfach mal ein Investment von 10.000, mache hier Hotel XY mit Rundumbetreuung. Und das hat dann magisch alles vorher wieder in Balance gebracht? Nee, sorry, das funktioniert nicht, auch wenn es toll klingt. Also je toller es klingt und je teurer es ist, umso vorsichtiger würde ich werden. Und im Fitnessbereich hast du halt ständig irgendwelche neuen Nahrungsergänzungen. Und der Albers ist halt dann immer der Spielverderber, wenn er sagt, ja, also der Gamechanger ist es jetzt nicht. Es mag vielleicht in dem Bereich eventuell und so, aber eigentlich trainieren musst du genauso wie vorher. Und wenn die Basisernährung nicht stimmt, dass du regelmäßig mehrmals am Tag Eiweiß zuführst, dass du je nachdem, wie deine Blutzucker- und Insulinspiegel sind, die Kohlenhydratzufuhr optimierst, dass du die Mahlzeitenverteilung optimierst, dass du über den Tag, wenn du im Job gefordert bist, dass du schaust, wo esse ich was, wie zu Mittag. Das ist tausendmal wichtiger als der andere Kram. Aber es ist halt Disziplin. Ich muss eine neue Gewohnheit aufbauen. Es kostet Zeit. Und es ist halt dann immer mit viel Arbeit verbunden. Und dieses, ich nehme die Pille XY und dann wird alles gut, ist die größte Lüge.
Also genau, wieder 1:1 wie beim Investieren. Shiny Objects, oder? Ja, kauf hier Meme-Coin XYZ. Genau, ja. Kauf dir jetzt die Aktie, das ist der heiße Scheiß, der heiße Tipp, oder? Ich muss mich nicht darum kümmern, ich muss nicht Zeit investieren, Wissen aufzubauen, ich muss nicht halt Erfahrungen sammeln etc. Ich muss die Basics im Griff haben. Nein, ich suche das Shiny Object. Ist genau das Gleiche.
Also, heißt das dann nicht auch Shitcoins in der Kryptobranche?
Ja, Kryptowährung, ja.
Wenn du dann, du musst jetzt da investieren und ich weiß es genau, weil ich kenne den bla bla bla.
Genau.
Und in 6 Monaten hast du dann 1000%.
Genau.
Aber ich mir dann immer denke, Junge, das, wenn sich schon so komisch anhört und so viel Superlative, sei doch vorsichtig.
Ja.
Frag doch lieber erstmal einen Coach, der vielleicht jahrelang Erfahrung hat. Und du bist wahrscheinlich dann oft auch der Spielverderber,
wenn
du dann sagst, du, das hört sich jetzt super an, aber ich sag dir jetzt mal aus meiner Erfahrung raus, ich würde jetzt vielleicht lieber die Finger davon lassen, du musst einfach mit Geduld dich finanziell dein Vermögen aufbauen und es gibt immer Glückstreffer, aber du kannst auch einfach ganz oft daneben liegen.
Ja, ist so. Und deshalb finde ich das genauso spannend, oder? Wie du sagst, ich bin auch so gerne bei dir, weil wenn ich was höre, diese, hier gibt's was Neues und hier was. Und dann komme ich zu dir und sagst, ja, kannst du mal probieren. Wie du es jetzt gesagt hast, aber eigentlich, wie gesagt, Basis muss stimmen, schlafen, das.
Ja.
Und du holst einem immer wieder so auf den Boden der Realität zurück. Ich sage jetzt nicht, dass dieses, ganz ehrlich, das Longevity-Thema, vielleicht müssen wir das ganz kurz erklären, was es ist, damit die Leute wirklich wissen, was es ist. Das überlasse ich mal dir. Vielleicht willst du mal ganz kurz sagen, um was es da überhaupt geht, weil vorher der Begriff auch gefallen ist.
Also es gibt die Lebenserwartung.
Mhm.
Die Lebenserwartung ist einfach, wie viele Jahre du lebst, bis du stirbst. Und es gibt die Gesundheitsspanne. Wie viele Jahre verbringst du bei guter Gesundheit? Und meist ist die Lebenserwartung 7 bis 10 Jahre länger. Mhm. Was umgekehrt heißt, dass du die letzten 7 bis 10 Jahre deines Lebens mit Schmerzen, mit Behinderung, mit Immobilität, mit Luftnot bei Belastungen, kommst die Treppe nicht mehr hoch, verbringen musst. Und jetzt ist halt das Konzept, dass die Leute so, ja, spätestens ab meinem Alter, so mit Anfang 50 dann anfangen, ja, okay, was kann ich jetzt tun, um diesen Alterungsprozess und diesen Prozess der schlechteren Gesundheit hinauszuzögern und eigentlich auch älter zu werden. Und der große Traum von manchen ist ja, wir werden 120, 150 Jahre alt oder noch älter. Und die meisten denken, dass sie dann auch noch super gesund sind. Ich denke mir dann immer, was nützt dir das, wenn du mit 70 dir die Hüfte wehtut, der Rücken wehtut, du irgendwie von der Herzfunktion eingeschränkt bist, willst du dann 50 Jahre in dem Zustand leben? Das ist doch keine Lebensqualität. Deswegen muss man mal klar abgrenzen, Gesundheitsspanne und Lebenserwartung. Und mir wäre es lieber, mit 80 schlagartig tot umzufallen, als 120 zu werden, mit 40 Jahren einfach mit eingeschränkter Lebensqualität. Und ich sehe tatsächlich nichts am medizinischen Horizont, dass wir beide das noch mitnehmen können, dass du wirklich deutlich über 90 Jahre alt wirst bei guter Gesundheit. Es gibt ja immer wieder so Anti-Aging-Experten, die sagen, Altern ist nur eine Krankheit und wenn wir die Krankheit behandeln können, dann können wir so alt werden. Das werden wir nicht mehr erleben. Das ist so viel Hype. Und ich habe mich viel damit befasst und ich kann ganz sicher sagen, ich werde davon nicht mehr profitieren können, du auch nicht. Was in 100 Jahren ist, keine Ahnung. Aber in den nächsten 30 Jahren wird es keine grundlegende Änderung geben, dass wir irgendein Zellprogramm ändern können oder irgendeine Infusionssupplement, medikamentöse Therapie, dass wir 120 Jahre alt werden, alle. No also, way. Warum, da muss ich echt enttäuschen.
Warum nicht? Weil die Lebensmittel schlechter werden, weil wir uns nicht bewegen oder weil die Medizin einfach nicht so weit ist, weil wir den Körper nicht verstehen? Oder was ist effektiv der Grund?
Der Mensch ist gar nicht dafür angelegt, so alt zu werden. Also eigentlich haben wir immer noch die Steinzeitgenetik in uns. Das heißt, eigentlich früher in der Steinzeit ist kaum einer älter als 40, 50 geworden. Die ganzen chronischen Erkrankungen, also häufigste Todesursache sind ja Herz-Kreislauf-Probleme. Dann hast du die Krebstodesfälle. Und das, was früher war mit Infektionen und Verletzungen, das rangiert ja weit hinten. Die dritthäufigste Todesursache sind Demenzerkrankungen, also geistiger Abbau. Und das sind alles Erkrankungen, je älter du wirst, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die auftreten. Und der Mensch ist einfach nicht dafür angelegt, von seiner ganzen Grundgenetik, dass er so alt wird, wie wir uns das vorstellen. Das heißt, je älter du wirst, umso größer wird die Chance auf diese chronischen Erkrankungen. Das kannst du rauszögern mit deinem Lebensstil, ganz klar. 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre. Aber du kannst es nicht das Altern als Prozess in der Zelle abschalten. Du hast halt auch eine begrenzte Zellteilung. Und wenn das Maximum an Zellteilungen erreicht ist, dann ist halt das Programm abgelaufen.
Was bedeutet Zellteilung?
Die Zellteilung ist ja die Zellerneuerung, das Zellwachstum. Das heißt, im Rahmen deines Lebens gehen ja Zellen kaputt.
Also Zellen, Hautzellen oder?
Im ganzen Körper.
Also für die Organe, Knochen, alles. Weiß ich was.
Muss sich alles ständig erneuern.
Okay.
Also dein Bizeps war vor einem Jahr eine komplett andere Eiweißstruktur. Der ist einmal komplett durchrecycelt worden in einem Jahr. Einfach jetzt mal auf einen Muskel bezogen. Im Rahmen dieses ständigen Recyclings. Und da hast du halt einfach eine gewisse Grundkapazität, wenn die erreicht ist.
Dann, also was der Körper eigentlich schafft.
Ja, dann gibt's halt auch Ablesefehler, dann kannst Tumorerkrankungen geben. Die Gewebequalität wird schlechter. Das heißt, du hast dann Kraftverlust, die Pumpfunktion vom Herzen wird schlechter. Die Filtrationsleistung der Nieren lässt nach. Das kannst du nicht außer Kraft setzen. Du kannst auch nicht wir sind auch mit den Stammzellen noch nicht so weit, dass du sagst, diese Zellen, die sich in beliebig andere Zellen umändern können. Stammzellen können quasi an den Ort eines Geschehens hinwandern und sich dann in eine Leberzelle spezialisieren. Und dann eine andere Leberzelle ersetzen. Das ist natürlich immer der Traum, dass wir so viele Stammzellen infundieren können in den Körper, dass du jedes Organ wie reparieren kannst. Das ist immer noch weit weg, dass das funktioniert. Aber es gibt auch schon diese Stammzellanbieter, die dann diesen Verjüngungsanspruch haben. Das heißt, wir sind eigentlich zeitlich begrenzt angelegt. Und du kannst den Funktionsverlust deiner Gewebe, deiner Organe mit Lebensstil natürlich herauszögern. Du kannst auch deine Lebensqualität verbessern. Aber du kannst dich das grundsätzliche Programm Altern abschalten.
Aber das ist ja genau das, was diese Longevity-Bewegung ja auch grundsätzlich macht. Also ich verfolge das relativ stark. Auch da gibt's, das wusste ich eigentlich bis vor ein paar Wochen nicht. Da gibt's ja auch so eine, wie nennt man das, einen Wettkampf der Longevity, ich weiß nicht, ob ich das Wort richtig ausspreche, aber von diesen ein Wettkampf, eine Rangliste, wer am wenigsten schnell altert. Und das ist ja an vorderster Front, den kennen wahrscheinlich auch der ein oder andere, ist ja Brian Johnson, ist ja YouTube etc. und so weiter. Und der hatte, ich habe ihn, der war auch auf der Bitcoin-Konferenz in Las Vegas, die war jetzt gerade.
Okay.
Und da gibt es ein Video, wo er auf der Bühne an der Bitcoin-Konferenz spricht. Fand ich noch lustig. Aber er spricht nicht über Investieren, sondern er spricht halt über sein Thema. Und da hat er die Rangliste gezeigt und gemäß seinen Messungen, gemäß diesen Messungen, von wie diese Rangliste erstellt wird, etc., altert er pro Jahr 0,56 mal weniger. Also das heißt, wenn ich ein Jahr älter werde oder mein Körper, dann wird sein Körper nicht ein Jahr älter, sondern nur knapp 6 Monate. Also er altert weniger schnell.
Nach seinen Messungen.
Ich kenne die Messungen nicht, ja. Aber so wie die Rangliste halt erstellt wird und alle messen sich so, oder?
Mhm.
Ich kann es nicht interpretieren, aber...
Es gibt keine verlässliche Messung, die deinen Alterungszustand der Zelle, deine Organe adäquat widerspiegelt. Du kannst natürlich so eine Matrix von verschiedenen Parametern machen. Also ich würde Entzündungsparameter, hormonelle Parameter. Du kannst natürlich dann auch, wahrscheinlich bin ich jetzt zu wenig im Thema drin, über die Telomerlänge in deinen Zellen kannst du noch zusätzlich die Zellalter... Aber diese Messzahlen sind ja immer auf Annahmen beruht. Und du hast ja noch nie eine Studie gemacht, wo du sagst, ich habe jetzt diese Messzahl über 50 Jahre bei 10.000 Leuten überprüft und wenn diese Messzahl so und so ist, dann leben die so und so länger. Solche Studien kann es gar nicht geben. Das heißt, er hat sich jetzt eine Matrix an Messwerten herausgepickt, die wahrscheinlich auf plausiblen Annahmen beruht und wahrscheinlich auch grundlegend was mit Altern zu tun hat. Weil wenn dann schon so eine Zahl rauskommt, 0,56, sorry, wenn deine Messmethoden schon grundlegend falsch sind, du könntest jetzt auch bei jedem Aktienfonds wahrscheinlich dir irgendwas ausdenken, wo du sagst, mein Aktienfonds hat am besten performt, aufgrund meiner Daten, die ich hier erhoben habe. Da würde ja auch jeder sagen, jetzt zeig mir erstmal die Daten, die du da zugrunde gelegt hast. Und rein philosophisch ist halt immer so das Thema, wenn du jetzt 400 Jahre alt werden könntest, dann hat ja Zeit wie keine Bedeutung mehr. Aber was treibt dich dann an?
Das habe ich mich auch gefragt, ehrlich gesagt.
Was? Ich habe ja unbegrenzt, also oder ich bin unsterblich. Wieso soll ich jetzt da in den Urlaub fahren, das machen? Das kann ich auch in 100 Jahren noch machen. Du hast ja wie überhaupt, also es verläuft sich ja alles in kompletter Langeweile. Hm. Ist das eine Perspektive?
Ja, ist eine sehr, sehr spannende Frage. Sehr, sehr spannend.
Wenn du unbegrenzt Zeit hast, dann verliert ja auch alles an Bedeutung. Hm. Ist das dann was, was wir erstreben?
Ja, es ist, ich glaube, ja, ich habe auch keine Antwort logischerweise darauf, aber es ist eine sehr, sehr gute Frage. Was würdest du aber sagen, macht dann diese Hype, dieser Longevity-Hype, gibt es auch was Gutes aus deiner Sicht?
Du, wenn die Leute sich prinzipiell Gedanken über ihre Lebensqualität machen, was sie an ihrer Gesundheit optimieren können, dann finde ich das super. Und jeder wird irgendwann damit konfrontiert, dass das Leben endlich ist. Und du kommst halt an den Punkt, wo du am eigenen Körper merkst, ja, das war früher einfach nicht so. Und das nervt dich. Und ich schwöre dir, die Leute, die solche Sprüche bringen wie, aber das Alter ist doch nur eine Zahl. Du bist immer so jung, wie du dich fühlst. Das sind die Leute, die das größte Problem mit dem Altern haben. Es ist immer ein Problem. Jeder wird sagen, aber hey, vor 30 Jahren, da war das noch ganz anders. Und da an diesen Ereignissen wirst du merken, ich werde jetzt älter. Es funktioniert alles nicht mehr so wie früher. Und dann fängst du an, dir Gedanken zu machen und dann denkst du dir, ja, ich müsste diesen Prozess irgendwie ein bisschen, und die Haut, ich merke jetzt auch die Falten. Und dann kommst du natürlich schnell auch ja Richtung Botox und Lifting und was weiß ich was alles. Prinzipiell finde ich es gut, wenn die Leute sich einfach auch mal grundlegend Gedanken machen über ihren Lebensstil, was können sie über die Schiene vielleicht an Anti-Aging erreichen. Aber wenn das dann so overhyped ist, dass du, ich sage ja auch, ich habe ein Problem damit, älter zu werden. Ich sage das auch ganz offen, ich wäre gerne noch mal 35 oder 25.
Ich sage immer, ich bin 21.
Und ich habe da keinen Bock drauf in 10 Jahren. Du machst beim Training einmal eine blöde Bewegung und dann tut's halt eine Woche weh. Früher war das einfach weg und jetzt funktioniert wieder alles. Ja. Und natürlich wäre ich auch nochmal gern jünger. Und ich habe auch ein Problem damit, dass du irgendwie denkst, ja, die Strukturen sind einfach nimmer so wie früher. Aber dass du dann halt am Ende in irgendwelche windigen Verfahren Tausende von Dollars, Euros investierst und versuchst es mit aller Gewalt, mit allen Methoden irgendwie aufzuhalten, das wirst du nicht schaffen. Du musst das gewisses Maß an Altern akzeptieren, aber viel Stress, wenig Schlaf, viel verarbeitete Lebensmittel, viel Zucker und wenig Bewegung macht dich richtig schnell viel älter. Mhm. Da kannst du ein Pro-Aging herausfordern. Unfassbar. Du kennst es vielleicht auch selber von Leuten, die du irgendwie 10, 20 Jahre nicht gesehen hast. Die siehst du wie und denkst du, boah, der ist echt alt geworden. Scheiße, das kann ich mir jetzt aber nicht so sagen. Und das behältst du dann natürlich für dich und dann erzählt er dir, Unternehmen aufgebaut und hier und da und 7 Tage die Woche und ja, mit der Frau und dann Ehestreit und mit den Kindern. Wo du einfach weißt, da brennt lichterloh in allen Bereichen seines Lebens und das sieht man ihm auch optisch an.
Ja, definitiv.
Ich habe in Leipzig jetzt von früher nach 20 Jahren einen Kollegen getroffen, den Uwe. Ja, vielleicht hat er hier so ein paar mehr Falten, aber sonst ist es genau der gleiche Typ. Ja. Also auch Ernährungscoach.
Okay.
Er hat damals bei mir die Ausbildung gemacht, wir haben immer viel gequatscht und dachte, ich besuche den jetzt einfach mal, wenn ich in der Gegend bin. Ich dachte, ey, der Typ ist nicht älter geworden, das kann nicht wahr sein. Ist auch noch gut in Form und alles. Der hat halt sein Leben im Griff. Der hat so diese Work-Life-Balance, Belastung, Entlastung, hat einen Job, der ihm total Spaß macht. Also so ähnlich wie ich, dass er viel mit den Leuten im Coaching arbeitet, da geht der drin auf. Und dann denkst du dir, ja, der macht es irgendwie richtig. Das sieht man ihm auch an.
Aber ist nicht der Stress, also was würdest du sagen, ist denn der Job per se der Stressfaktor Nummer eins? Also wie soll ich sagen, dieses Hamsterrad, wo natürlich auch viele Leute drin sind. Du hast vorhin gesagt, klar, wenn man kleine Kinder hat, ist nochmal eine andere Liga, aber das wird nach 3-4 Jahren wird es auch besser. Aber ein Job ist man oftmals, ich sehe das ja auch Leute, die sich bei uns melden, die sind 10, 15 Jahre in ihrem Job unglücklich, verdienen zwar verdammt viel Kohle, aber es ist einfach scheiße, Stress hier, ich muss hier hin und dahin und ich bin einfach nicht happy damit und so weiter und so fort. Jetzt von diesen Punkten, von diesen Grundlagen, gesundes Essen, weniger Stress, gut schlafen etc., was würdest du sagen, ist mit Abstand oder gibt es überhaupt einen Faktor, wo du sagst, das ist mit Abstand das Wichtigste, was du im Griff haben musst? Ist es der Stress zum Beispiel über die Arbeit? Oder wo ist die größte Stellschraube, die du auch jetzt mit, ja, du hast ja, weiß ich, wie viele hunderte Leute betreut etc., wo du siehst, das ist die Hauptschraube, wo du sozusagen am meisten rausholen kannst?
Nehmen wir die 4 Bereiche, körperliche Aktivität, Ernährung, Stress und Schlaf. Die 4 sind natürlich voneinander teilweise abhängig und die 4 kannst du ganz schwer, da kannst du ganz schwer einen rausgreifen, der so wirklich rausragt. Aber wenn ich es müsste, würde ich mich wahrscheinlich für den Schlaf entscheiden. Wenn du 7-8 Stunden schläfst, gute Schlafqualität hast, wirst du viel weniger Stress subjektiv verspüren. Du wirst, weil du weniger gestresst bist, es eher schaffen, beim Essen kluge Entscheidungen zu treffen. Und du wirst auch, wenn du ausgeruht bist, gut geschlafen hast und weniger gestresst bist, wirst du auch abends mal dir die Zeit für den Sport nehmen oder auch tagsüber oder früher aufstehen für den Sport. Das heißt, der Schlaf, und Schlafmangel ist ja auch Stress, der Schlaf würde ich, wenn ich eins rausgreifen müsste, als das Allerwichtigste nehmen, weil der natürlich auf alle anderen Faktoren wiederum Einfluss hat. Du kannst so viel Sport machen, wie du willst, dich gut ernähren. Wenn der Schlaf schlecht ist, dann ist automatisch mit dem Stress, der schießt dir unter die Decke und die 2 Faktoren machen dir alles kaputt.
Ich hätte jetzt auch den Schlaf gesagt, das habe ich jetzt gemerkt. Ich habe jetzt hier auch wieder das Whoop hier, Fitness-Tracker, habe ich mir geholt. Den habe ich jetzt, weiß nicht, 5 Monate, 6, 4, irgendwie so. Und ich habe auch bei mir gemerkt, der Stress ist einfach massiv. Also wenn bei mir Arbeitsstress zunimmt, dann werde ich, boah, hier am Bauch, werde ich fett. Und ich merke es im Rücken, einfach Stressfaktor. Und da habe ich gemerkt, okay, ich muss wieder besser schlafen. Weil ganz ehrlich, was machen wir am Abend? Oder was machen die meisten Leute am Abend? Ich liege im Bett hier, bisschen Instagram, halbe Stunde, Stunde, ja, anderthalb Stunden, dann ist 11, 11:30. Du bist völlig irgendwie aufgelöst, was du wieder von schlechten Nachrichten aus Deutschland gehört hast oder weiß ich was. Oder regst dich wieder auf, kannst nicht schlafen, im Kopf dreht sich, der Schlaf wird noch schlechter etc. Ich habe einfach gemerkt, wenn du regelmäßig mehr oder weniger zur gleichen Zeit ins Bett gehst, dann schläfst du vielleicht mal 7 Stunden, mal 8 Stunden, mal 9 Stunden, aber du bist am Morgen ausgeruht. Mhm. Ich brauche gar keinen Wecker mehr und ich bin einfach viel mehr bereit, die Extrameile zu gehen. Ich habe mehr, ja, das Frustrationslevel oder das Stresslevel, nenn es wie du willst, oder? Ist ein ganz anderer Punkt. Also ich hätte jetzt definitiv auch gesagt, der Schlaf ist es.
Ein ausgeruhtes Gehirn nimmt halt den Stress einfach weniger wahr. Und du hast auch die Schmerzwahrnehmung. Die Tätowierer zum Beispiel, die sagen, du, wenn du unausgeschlafen hierher kommst, wird die Sitzung halt einfach schmerzhafter. Also auch deine Schmerzschwelle sinkt. Das heißt, die Rückenschmerzen, die du immer mal wieder hast, die werden halt mit Schlafmangel einfach mehr vom Gehirn wahrgenommen, was dich ja dann auch wieder stresst. Mhm. Und wenn du diese von Matt Walker bis hin zu, keine Ahnung, die ganzen super Schlafcoaches, wenn du die alle versuchst, wenn du da versuchst, eine Schnittmenge zu finden, dann wirst du als grundlegende Empfehlung bei jedem wirst du raushören, die Regelmäßigkeit ist es. Geh zur gleichen Zeit ins Bett und versuch noch ungefähr zur gleichen Zeit aufzustehen. 7 Tage die Woche. Niemand hat gesagt, dass es einfach ist. Aber der Gewinn an Lebensqualität, der kann halt richtig krass sein. Mhm. Es gibt halt auch Leute, die sind von Haus aus gute Schläfer. Bin jetzt von Haus aus nicht so der Superschläfer. Bisschen Genetik ist es auch. Aber da hast du so viel in der Hand und wenn ich dann schon immer höre, ich frage dann noch, ja, wie schaut denn so dein Abend aus? Erzähl mir mal. Und dann merkst du schon, der hat einfach, das Selbstmanagement nicht im Griff, weil er noch das macht. Und er könnte viel früher schlafen gehen. Und 11, 12 Uhr sollten eigentlich die meisten so langsam ins Bett gehen. Oder wenn sie sehr früh aufstehen müssen, auch früher. Also nach Mitternacht. Und dann hast du natürlich als Unternehmer oft, dass noch das erledigt werden muss. Und dann habe ich noch einen Call mit, keine Ahnung, Zeitverschiebung. Dann ist der Schlaf natürlich immer beeinträchtigt. Und dann zieht es, reißt es so nach und nach alles andere mit in den Abgrund.
Was würdest du sagen bei den Lebensmitteln, um das, dieses Thema auch noch ganz kurz aufzugreifen, wo oder welches Nahrungsmittel ist am umstrittensten von, aus deiner Sicht? Also wo du sagst, ah, das ist einfach Quatsch, was wir darüber hören. Also im Sinne von,
ja,
die Zitrone hat am meisten Vitamin C oder irgendwie ein Hype-Food, keine Ahnung, Beeren, weiß ich, was die Leute heute alles so anpreisen. Was würdest du sagen, was ist am umstrittensten, wo die Leute immer noch glauben, ah, doch, das ist mega, oder dieser Food-Mythos?
Also Superfood gibt's keins.
Gibt kein Superfood?
Nein, kein Superfood, wo du sagst, wenn ich das esse, werde ich 10 Jahre älter, ich verbessere meinen Zuckerstoffwechsel, nehme Fett.
Woher kommt denn das, das Superfood?
Weil auch da wieder, hey, wenn du täglich 200 Gramm Blaubeeren isst, dann verbrennst du mehr Fett, du schläfst besser, die Stressresistenz. Ah, ich muss also nur 200 Gramm Blaubeeren am Tag essen und kann alles andere kann ich so lassen. Ah, das ist ja cool. Ja, das kann ich umsetzen. Nein, so einfach ist es nicht. Blaubeeren sind dann sehr, ist ein super Lebensmittel.
Ist aber das wirklich so?
Ja, es ist schon jetzt vom Verhältnis Kaloriengehalt zu den Nährstoffen, die drin sind. Und ja, da liegt es jetzt schon am ehesten im Bereich Superfood. Aber du kannst nicht sagen, wenn ich das esse, dann löse ich alle meine Grundprobleme. Ich kann deswegen nicht Zopf und Pizza und Spaghetti Bolognese den ganzen Tag essen. Und am umstrittensten, finde ich, sind im Moment die ganzen künstlichen Süßstoffe. Also so, also Light-Produkte, Zero-Produkte, wo ich oft auch in der Beratung angesprochen werde. Wenn ich jetzt den High-Protein-Joghurt mit Sucralose esse, da ist doch dann so viel Süßstoff und meine, es gibt irgendwie so Apps, die dann die Zusatzstoffe anzeigen und dann wird das Lebensmittel gleich runterklassifiziert. Wo ich mir denke, das Hauptproblem, was wir haben im Stoffwechsel, ist Insulinresistenz, also eine gestörte Blutzuckerregulation, was durch Übergewicht, durch Stress, durch Bewegungsmangel ausgelöst wird und unterschiedlich ausgeprägt ist. Und diese Insulinresistenz kannst du halt nur mit weniger Kohlenhydraten, mit mehr Eiweiß, mit mehr Gemüse sinnvoll beheben. Und Insulinresistenz ist die Grundproblematik, die zu Herzerkrankungen führt, die Krebserkrankungen begünstigt, die geistigen Abbau begünstigt. Und an der Schraube musst du drehen. Das hängt dann auch mit deinem viszeralen Fett zusammen, also das zwischen den inneren Organen. Und wenn du das abbaust und wenn du dein Essen so umstellst, dass du mit mehr Eiweiß weniger Hunger hast, weniger Hunger auf die falschen Sachen, dann wirst du deine Gesundheit sensationell verbessern. Und dann ist das mit der Sucralose so eine Baustelle weiter hinten, wo ich mir dann denke, dein Getriebe im Auto ist kaputt. Und du fragst mich jetzt, ob die Felge vielleicht die Kratzer, ob die vielleicht irgendwie stören. Und dann sag ich, ja, du kannst jetzt natürlich die Kratzer aus der Felge, aber das Getriebe ist kaputt. Wir müssen uns auf das Hauptproblem konzentrieren. Und das ist nicht Süßstoff, sondern das sind hochverarbeitete Lebensmittel.
Aber da sind wir wieder beim Shiny Object, oder? Die Abkürzung. Ah, hier, wenn ich da, hier, das höre ich, wenn ich da was mache, dann passt das schon. Dann kann ich alles andere, die Grundlagen, die es eigentlich braucht, kann ich dann mal wegschieben. Dann muss ich mich nicht um diese langweiligen Themen kümmern. Geht wieder in die Richtung.
Die harte Arbeit, dass du grundlegend an deinen Ernährungsstrukturen arbeiten musst, die bleibt dir leider nicht erspart. Aber somit mache ich natürlich auch keine Schlagzeilen, keine Aufmerksamkeit. Wenn ich sage, es gibt jetzt ein neues Superfood, es gibt eine neue Nahrungsergänzung, die das und das und das macht, dann bist du halt erstmal Thema. Du bist im Gespräch, du verkaufst vielleicht auch, bis es dann irgendwann abflacht. Und wenn du jetzt mal überlegst, zum Beispiel auch jetzt persönlich an dich gerichtet, von den Nahrungsergänzungen, zum Beispiel Kreatin, ist jetzt eigentlich ein alter Hut, das kennen wir seit 2000, kurz vor 2000, 1997 als Nahrungsergänzung. Das hat sich über Jahrzehnte bewährt. Und das Kreatin ist mittlerweile im Fokus der Forschung, eben gerade im Bereich Anti-Aging, weil es eben scheinbar auch den Muskelabbau im Alter verzögern kann, weil es die geistige Leistungsfähigkeit bei älteren Menschen länger erhalten kann. Das heißt, da geht die Forschung jetzt voll rein in den Bereich, wieso solltest du über 60 eigentlich kein Kreatin nehmen? Es geht nicht auf die Nieren, es geht nicht auf die Leber, es ist die am besten untersuchte Nahrungsergänzung der Welt. Ist aber ein total alter Hut, das kennst du von den Anfängen aus dem Fitnessbereich. Das hat sich die ganze Zeit gehalten und hat jetzt sogar nochmal diesen Hype, weil es für ältere Leute hochinteressant zu sein scheint. Aber da gibt's eben auch nichts Neues bei den Nahrungsergänzungen, wo du sagst, und das ist jetzt der Burner.
Aber wäre jetzt, wenn du etwas auswählen müsstest von den Nahrungsergänzungsmitteln, also wirklich von Vitamin C bis zu Omega-3 und Kreatin, wenn du nur eines nehmen dürftest oder sagen so,
nein, darfst,
was wäre es? Doch, was wäre es?
Eins ist schwierig.
Ist mir egal. Wir sind nicht hier, um einfache Fragen zu stellen.
Omega-3-Fettsäuren.
Omega-3?
Ja.
Warum?
Weil mir da, also das sind lebensnotwendige Fettsäuren, die sind schwer, sehr schwer mit der Nahrung in ausreichender Menge zu kriegen. Mhm. Und die Funktionen auf deinen Entzündungshaushalt, auf die geistige Funktion, auf Fettstoffwechsel, aufs Immunsystem sind halt so vielfältig und die allermeisten haben halt zu wenig für eine gute Gesundheit.
Wie viel muss man nehmen, aus deiner Sicht?
Es gibt die zwei Fettsäuren EPA und DHA. Mhm. Das sind die eigentlichen Omega-3-Fettsäuren. Ich würde Minimum 2000 Milligramm am Tag empfehlen.
Und da gibt's ja da
und das kriegst du, so viel Lachs kannst du gar nicht. Beziehungsweise, wenn du so viel Lachs essen würdest und Thunfisch, haben wir wieder das Thema Schwermetallbelastung. Dann kann man es wieder von der und der Seite betrachten. Das heißt, das wäre so eine Nahrungsergänzung, die könntest du eigentlich fast immer unterbringen. Und wenn du halt panische Angst vor geistigem Abbau hast, so wie ich, dann gehst du halt auch auf 6000 Milligramm EPA-DH am Tag. Also es gibt dann nach oben keine wirkliche Grenze. Es gibt dann den Omega-3-Index, den kannst du im Blut messen lassen. Der steht dann auch im Zusammenhang mit deiner Herzgesundheit. Und da hast du nach oben hin, bist du eigentlich offen auf der Skala.
Da gibt es halt den, was direkt aus Fisch, glaube ich, produziert wird und aus Algen. Ist das richtig? Ja.
Es gibt halt spezielle Algenstämme, die produzieren Omega-3-Fettsäuren, also EPA und DHA. Mhm. Die eigentlich nur natürlich im Fisch vorkommen, weil der Fischorganismus das halt durch den Plankton selber hergestellt hat. Und für Veganer ist natürlich dann das...
Okay, das spielt eigentlich keine Rolle, was du nimmst.
Das ist egal.
Ah, okay.
Du könntest jetzt irgendwie sagen, wenn ich der Fischölquelle nicht 100% vertraue, mit Reinigung und Aktivkohlefilter dazwischen geschaltet, dass das wirklich ein super reines Produkt ist und ich noch eine potenzielle Schwermetallbelastung vermute durch den Fischursprung, dann gehe ich vielleicht lieber auf die Algen.
Okay.
Aber eigentlich ist das Algen EPA, DHA genau das Gleiche und halt die bevorzugte Quelle dann einfach für die Veganer.
Okay, also dann wissen wir schon mal, Schlaf, super wichtig, die Basis einfach umsetzen, Stress, Schlaf, perfekt, braucht man guten Schlaf. Über das Essen haben wir auch mal grob gesprochen, oder? Superfood, schwierig, muss auch wieder, klar, es gibt ein paar Lebensmittel, die top sind, Blaubeeren sind zum Beispiel solche, aber Blaubeeren alleine nicht. Jetzt wissen wir auch, Nahrungsergänzungsmittel, Kreatin, super, super, langweilig, aber das Beste wäre eigentlich aus deiner Sicht sicherlich, wenn du eines nehmen müsstest, Omega-3, klar, ist jetzt ein bisschen vereinfacht gesagt.
Aber gleich dahinter würde ich noch Vitamin D nehmen und für den Schlaf... Magnesium bis Glycinat. Okay. Magnesium in der Verbindung mit Glycin ist wirklich manchmal auf natürliche Art und Weise ein super Schlafverbesserer. Und wenn du mit den vier Nahrungsergänzungen unterwegs bist,
hast du 80%, 90%.
Locker, genau. Okay, gut. Das sind eigentlich die Nahrungsergänzungen, die ich am meisten empfehle. Und dann, und dann halt das Insulinmanagement. Das ist eben das, was viele Leute nicht verstehen, wenn es um dieses Thema Low Carb, High Carb geht. Ich mache eine spezielle Laboranalyse bei meinen Patienten und sehe dann, wie ist die Insulinresistenz? Ist die sehr hoch? Ist die gering? Und es gibt halt Leute, die haben eine so gute Blutzuckerregulation, dass die Kohlenhydrate für ihre Leistungsfähigkeit wie brauchen. Das sind die, die ohne Frühstück nicht aus dem Haus können, die alle 3-4 Stunden Hunger bekommen, die, wenn sie viel Pasta essen, auch nicht zunehmen. Oftmals, wenn die dann auf eine Low-Carb-Schiene gehen, sagen die dann, boah, mir fehlt die Leistungsfähigkeit, ich habe immer Hunger auf Süßes. Und dann stelle ich die Ernährung eben, weil die auch tiefe Insulinwerte haben, ganz gezielt Richtung Low-Fat, High-Carb um. Und dann hast du da Leute mit sehr hohen Insulinspiegeln, das ist eigentlich die Vorstufe vom Typ-2-Diabetes, wo du dann sagen musst, okay, die Kohlenhydrate provozieren immer noch mehr Insulin, du bist da eh schon problembehaftet, du musst die Kohlenhydrate komplett reduzieren. Mhm. Und dann leben die total auf, haben auf einmal keinen Hunger mehr zwischendurch, die nehmen ab, haben keine Blutzuckerschwankungen und machen komplettes Gegenteil von dem, was der andere macht.
Ja, voll.
Aber du musst halt vorher erstmal wissen, wie schaut's denn im Stoffwechsel aus? Bist du jetzt eher in die Richtung oder in die Richtung? Oder hast du sogar eine Fettleber, das ist die Maximalausprägung der Insulinresistenz? Dann musst du die erstmal komplett diätetisch behandeln mit einer etwas schärferen Ernährungsherangehensweise. Aber mache ich, bei mir funktioniert das super bei den Leuten. Aber deswegen kannst du doch nie sagen, one size fits all.
Ja, das ist das logisch. Wie beim Investieren, ja, wieder sind wieder da, oder? Es gibt nicht die eine Strategie, das eine Investment.
Das wollen die aber immer hören, die Leute.
Ja, logisch, der Geheimtipp. Aber kommen wir nachher noch drauf, aufs Investieren. Weil ich habe noch eine weitere Frage. Das Training haben wir noch ein bisschen ausgelassen. Ja. Wo ist da die größte Fitnesslüge, Mythos aus deiner Sicht?
Mit Krafttraining nimmt man zu.
Ja, Muskeln hoffentlich, wenn man es will.
Auf der Waage kannst du nur zunehmen, wenn du mehr Kalorien zuführst, als du verbrauchst.
Klassiker.
Es gibt
Verstehen aber viele auch nicht.
Es gibt sicherlich auch Leute, die mit Krafttraining vielleicht tendenziell mehr Hunger entwickeln, dann mehr essen, an Gewicht zu nehmen. Und viele Frauen, die dann sagen, boah, dann werde ich so bulky und ich baue dann so schnell Muskeln auf. Das ist im Moment das so, wenn sie im Kaloriendefizit sind, dann können sie Krafttraining so viel machen, wie sie wollen. Sie können ja nicht mehr auf der Waage werden und die Silhouette wird ja dann auch schmaler. Also im Maximalfall verliere ich Fett und baue Muskeln auf und auf der Waage passiert nicht viel, aber die Silhouette wird natürlich dann weniger. Und das ist ja das, was keine Frau schlecht finden würde. Mhm. Aber immer halt dieses, ja, aber Krafttraining, dann nehme ich ja zu. Ja, fliegen dann die Kalorien in dich rein von außen? Kann ja nett sein. Mit Ausdauertraining nehme ich ab. Nein. Du musst es übers Essen so regeln, dass du im Kaloriendefizit bist. Du kannst natürlich mit Ausdauertraining Kalorien verbrauchen, aber wenn du überlegst, 7.500 Kalorien sind ein Kilo Fett, boah, da muss ich aber 24 Stunden erstmal Ausdauertraining machen, ohne Essen, ohne Schlafen, wenn ich ein Kilo Fett mobilisieren will, falls ich das überhaupt durchhalte. Also Ausdauertraining ist für mich immer der Bereich Stressmanagement, Wohlfühlen, Gesundheit, aber so viel Ausdauertraining machen, dass du richtig abnimmst dadurch, das kriegt der Normalsterbliche nicht hin. No way.
Okay. Ja, weil das ist ja das, was die ersten machen. Bizepsübung,
ja.
Um den Bauch wegzubringen.
Genau.
Irgendwie.
Und lokalen Fetterbau gibt es ja eh nicht.
Ja, ja, und aufs Laufband, oder? Weil, dann nehme ich ab.
Genau. Weil es halt immer so gesagt wird. Und die Läufer, die jetzt professionell Marathon, die sind ja alle sehr schlank. Also die Assoziation, je mehr ich laufe, umso schlanker werde ich. Ja, die Trainingsumfänge, die machen, die wirst du nie erreichen. Die machen das seit 20 Jahren, die haben auch ein ganz anderes Talent. Andere Muskelfaserverteilung an. Sorry, das kannst du nicht sagen. Und weil der Bodybuilder halt sehr große Muskeln hat, heißt das nicht, dass ich 2 Wochen trainiere und dann unkontrolliertes Muskelwachstum als Frau habe, wo die Frauen ja dann immer panische Angst haben, wo ich sage, nein, es läuft alles über die Ernährung. Und bei mir die Frauen, die nehmen halt vielleicht nicht so viel auf der Waage ab, aber sie verlieren viel Fett, weil sie halt keine Muskeln verlieren oder sogar ein bisschen Muskeln aufbauen. Mhm. Das ist übrigens auch so ein Trugschluss, dass wenn ich abnehme, könnte ich noch Muskeln drunter aufbauen. Abnehmen kannst du nur im Energiedefizit. Und wenn du ein Energiedefizit hast, wird es in der Zelle registriert und die Zelle fährt Eiweißaufbauprozesse runter. Das heißt, mit Training, mit Krafttraining kannst du im besten Fall den Muskelabbau auf Null halten und einen reinen Fettabbau auf der Waage hinkriegen. Das ist eigentlich der beste Fall. Weil normalerweise ohne Krafttraining würdest du 70% als Fett verlieren und 30% als Muskeln. Das wäre der normale Gewichtsverlust. Mhm. Aber das ist natürlich nicht sinnvoll, weil dann geht der Stoffwechsel runter, du hast weniger Kalorienverbrauchsorgan, Muskeln und dann hast du irgendwann den Jojo-Effekt. Und das Krafttraining führt dazu, dass du im besten Fall halt dann 100% Fett und 0% Muskeln verlierst. Ja, aber ich habe jetzt gar keine Muskeln aufgebaut, ich trainiere doch jetzt. Ja, es war einfach nur, damit sie nicht ein Drittel Muskeln verlieren, deswegen machen wir das Krafttraining, damit es ein reiner Fettverlust ist. Mhm. Da muss ich die Leute schon auch manchmal abholen.
Okay, also zusammengefasst, gut schlafen, Blaubeeren essen.
Sorry, das muss das ich jetzt. Ich bin auch Blaubeeren-Fan, ich mag die total.
Ganz ehrlich, ich mittlerweile auch. Ich esse die Dinge, wir haben jetzt auch bei uns hier im Büro, wir haben jetzt einen Obstkorb, den wir jetzt uns liefern lassen. Ja. Jetzt müssen wir den noch mit Blaubeeren füllen lassen, weil ich liebe die Dinge auch.
Ja, im Moment ist ja gerade wieder Bärensaison.
Ja, ist mega.
Mit so einem Skyr-Joghurt oder mit einem Quark abends könnte ich mich totfressen an dem
Mega. Zeug. Ich auch. Gut schlafen, eben Ernährung ist klar, Nahrungsergänzung haben wir diskutiert, Kraftsport ist eigentlich gut, förderlich.
Für die Körperformung wichtiger. Genau.
Perfekt. Also haben wir da mal die Auslegung gemacht, klar, da gibt es jetzt viele Nuancen und so weiter, das ist mir vollkommen klar. Da können wir jetzt auch nicht ins Detail gehen, aber das, glaube ich, haben wir mal so ein bisschen abgehakt, weil mich würde es auch interessieren, weil wir haben, ich habe es gesagt, vielleicht ein oder andere Arzt schaut auch zu, oder? Ich möchte mal ein bisschen ins Thema vom Investieren gehen. Mhm. Du schaust jetzt ja auch nicht wie jemand aus, der irgendwie 12 Stunden irgendwie vor dem Chart sitzt und irgendwie investiert oder so. Aber warum bist du zum Investieren gekommen?
Am Ende des Monats bleibt halt einfach dein Geld übrig. Und dann siehst du, wie halt der Kontostand ansteigt. Und dann machst du dir irgendwann Gedanken, ja, was ist jetzt einfach das Schlauste? Und ich meine, ich bin jetzt natürlich im Vergleich zu dir totaler Anfänger, aber für mich macht es allein schon mal aus gesundem Menschenverstand Sinn, dass du sagst, ich investiere mein Vermögen in verschiedene Bereiche. Weil egal was passiert, je breiter du aufgestellt bist, umso geringer die Chance, dass du irgendwie auf einen Schlag mal alles verlierst in der Finanzkrise oder so. Das heißt, du hast halt ein bisschen Aktien, dann hast du vielleicht Spaß an Uhren, dann hast du vielleicht Gold und hast Diamanten. Und dann ist halt die Kryptoschiene, die kam halt dann, damals, wo wir uns kennengelernt haben, war das für mich noch so, ja, alles nur Hype und ja, warten wir mal ab.
Glauben viele heute noch.
Okay. Und es gibt ja auch heute auch noch, wie ich so mitbekomme, sehr unterschiedliche Ansichten über Krypto, ja, dass das alles definitiv nur fake sei oder auf Algorithmen beruht. Oder ich stecke da zu wenig drin, aber ich sage, für mich ist das einfach ein Teil, wo ich Vermögen investiere, weil ich da eine Zukunft sehe. Mein Gold ist im Moment natürlich auch super. Wo ich sage, ja, wenn du ein breit aufgestelltes Portfolio hast, sollte Krypto einfach mit dabei sein. Und wenn du jetzt eben nicht die Riesenahnung hast, dann sagst du, dann nehme ich halt, wenn ich ein Auto kaufe, dann kaufe ich Audi, BMW oder Mercedes. Und Bei den Kryptos sage ich halt, ja, dann nehme ich halt Bitcoin, weil das ist, oder Ethereum, das sind halt so die bekanntesten. Da kannst du jetzt, glaube ich, jetzt so aus meinem Empfinden raus, nicht wirklich was falsch machen. Und du kannst natürlich dann immer irgendeine Theorie aufmachen, ja, und wenn sie dir das Internet abschalten und dann wenn sie uns das Internet abschalten, dann haben wir ein paar andere Probleme. Dann ist eh Chaos, dann wird das dein geringstes Problem sein. Oder ich weiß nicht, die Goldfanatiker sagen immer, du brauchst dann was Physisches in der Hand. Ja, wenn du jetzt irgendwie das Land verlassen musst mit 50 Kilo Gold, ja super, wie willst du das denn transportieren dann im Zoll? Dann habe ich halt meinen Stick. Mhm. Ja, dann kommen die wieder mit, ja, aber wenn sie das Internet abschalten und du wirst immer irgendwas finden. Aber ich finde, Krypto gehört einfach zu einem breit aufgestellten Portfolio mit dazu. Und du musst natürlich... Meine Frau ist immer so ein bisschen, die schaut immer so die Kurse an und ich kann das alles liegen lassen. Ich sage, komm, vergiss es. Wir warten einfach, was passiert. Es steigt eh im Trend. Und sie immer so, ah, wir müssen gerade mal verkaufen, es ist wieder hoch. Und ich sage mir, ja, du musst jetzt nicht bei jedem ausschließen. Lass es doch einfach mal passieren. Klar, wir haben mal einen Teil verkauft, wo ich glaube, Trump kam an die Regierung, da ist es irgendwie ziemlich hochgegangen. Mhm. Da haben wir mal einen Teil verkauft, dann ging es wieder runter, dann haben wir wieder was gekauft. Also wenn es jetzt so krass schwankt, dann justiere ich dann schon nach. Mhm. Aber ich bin jetzt nicht jemand, der irgendwie die Charts irgendwie auf dem zweiten Bildschirm hat und das wäre mir alles viel zu stressig. Ich sehe das mehr als langfristig sinnvolle Anlagestrategie und ob der irgendwann bei 1 Million oder 250.000 oder wie du auch immer sagst, wenn das Ding komplett vor die Hunde geht, dann musst du auch damit leben können, dass das Geld weg ist. Und wenn du damit nicht leben kannst, dann hast du zu viel da rein investiert. Und ich sage halt jetzt du, wenn das Ding komplett vor die Hunde geht, ja, dann müssen wir jetzt nicht aus der Wohnung raus. Mhm. Aber es ist für mich einfach ein Teil von einer langfristigen Vermögensaufbaustrategie. Immobilien, soweit reicht es dann hier in der Schweiz bei mir nicht. Aber das wäre natürlich dann auch nochmal ein Teil, wo man dann reingehen könnte. Mhm. Aber ich finde, bei Bitcoin, so gefühlsmäßig kannst du nicht so wirklich was falsch machen. Du musst einfach nur damit leben können, dass es einfach mal 10.000 an einem Tag hoch oder runter geht und darfst dann nicht gleich die Panik kriegen, oh Gott, mein Vermögen verschwindet oder jetzt bin ich Millionär. Das ist wie die Leute jeden Tag auf die Waage stehen und dann, oh Gott, ein halbes Kilo zugenommen, oh Gott, oh, warum? Und dann sage ich, dann stell dich nicht auf die Waage, wenn du damit nicht emotional umgehen kannst. Und wenn du mit diesen Kursschwankungen nicht umgehen kannst, dann schau einfach nicht. Wart doch einfach ab, lass es da liegen. Oder mach einen Sparplan, zahl monatlich ein und lass es einfach. Ich denke mal, so vom langfristigen Investment, du weißt es besser als ich, aber ich bin mir da jetzt relativ sicher, dass es die Aktien schon lange outperformt hat, oder?
Ja, ja. Ja, gerade, wie gesagt, da kannst du auch wieder argumentieren. Ja, aber die Einzelaktie, wenn du Nvidia zum Beispiel genau zum perfekten Zeitpunkt gekauft hättest, dann eventuell, vielleicht hätte das passieren können. Das sind auch wieder die Argumente, die du bringen kannst. Aber generell über den Markt, über die Durchschnittsperformance über den Markt, kannst du auch ETFs nehmen, wie ein MSCI World. Das ist natürlich jetzt ganz was anderes nochmal als eine Einzelaktie. Aber ja, S&P 500, Nasdaq, die Aktienindizes und so weiter. Ja, da war ganz klar Bitcoin mit absolut, mit Abstand das beste Investment, was du machen konntest über die letzten paar Jahre. Ganz klar.
Die meisten sagen ja schon, dass der Trend eigentlich schon noch eher weiter anhalten wird, dass es schon auch nochmal Steigerungspotenzial gibt.
Wir sind da nirgends. Wir sind da nirgends in diesem Markt. Wenn du dir einfach mal anschaust, die Kryptowährung per se, nehmen wir Bitcoin raus. Marktkapitalisierung ist annähernd, kommt so langsam Richtung Microsoft, Apple, so in diese Größenordnung.
Okay.
Ist ordentlich, aber es ist einfach so groß wie eine Firma. Zwar eine der bekanntesten und größten Firmen, aber wie viele von diesen gibt es da draußen?
Ja.
Wie groß ist Gold momentan? Ist es x-fache größer wie jetzt nur schon Bitcoin per se? Also der Markt ist nirgends. Nirgends. Der ist noch so klein, weil viele haben immer das Gefühl, jetzt sind wir bei Bitcoin.
Ja.
Heute 105.000 Dollar pro Bitcoin plus minus. Ah, ich bin viel zu teuer, Zug abgefahren, ich bin viel zu spät.
Du kannst ja auch noch 5.000 investieren. Also das ist so ganz, ja.
Ja, aber das sind genau die Punkte, die Leute nicht verstehen, wie beim Fitness auch, oder? Wo du sagst, ja, dann lass doch einfach das weg und schau, dass du gut schläfst. So. Aber das Rationale ist oftmals schwierig für die Leute zu ergreifen irgendwie. Siehst du das nicht irgendwie? Auch bei den Leuten. Wie gesagt, das Rationale eigentlich, was du machen müsstest, um dein Ziel zu erreichen. Wie gesagt, schlaf doch einfach gut, ess gut, trainier gut, dann hast du ein besseres Leben. Oder ja, investier doch einfach, bau dir ein Wissen auf, mach nicht die shiny Objects, nimm Bitcoin mit rein, dann hast du ein geileres Leben am Ende.
Bei Bitcoin spüre ich, dass die Leute so eine gewisse Berührungsangst noch haben, weil sie es nicht verstehen. Ich weiß nicht, warum ich es verstanden habe, aber prinzipiell war ich mega froh, dass ich bei dir das Coaching damals gemacht habe, weil du mir halt meiner Frau die ganzen Grundlagen gegeben hast und einfach so dieses Background-Wissen. Und wenn mich jetzt jemand fragt und ja, du hast ja mit Bitcoin auch gut verdient und so, und bla, weil ich bin ja viel früher eingestiegen, und dann sage ich immer, ja, aber es ist halt jetzt nicht so wie, ich gehe jetzt zur Bank und sage, ich möchte jetzt irgendwie mal ein Aktiendepot aufmachen. Es erfordert schon so ein bisschen mehr Background-Wissen und du musst einfach dir schon was aneignen, dass du da wirklich vernünftig einsteigen kannst. Und das war ja auch bei mir der Punkt, wo ich auch bis 2019 gesagt habe, ich weiß nicht, das ist mir alles so weit weg und ich kann. Und du hast mir das halt dann im Coaching einfach so erklärt, dass ich dann irgendwie sage, okay, jetzt habe ich genug Hintergrundwissen, dass ich sage, jetzt kann ich das für mich angehen. Und das haben halt viele. Ja, und wie funktioniert das und wie machen? Dann sage ich, ja, du kannst ja nicht einfach ein Stick Cold Wallet und du musst dich schon damit beschäftigen, und das schafft so eine gewisse Berührungsangst. Was sie sagen, okay, dann muss ich mich erstmal ein paar Abende damit auseinandersetzen, und deswegen glaube ich, dass es bei vielen Normalsterblichen einfach noch nicht so angekommen ist. Vielleicht wäre das auch nochmal ein Markt für dich, wo man sagt, man schult einfach in der Gruppe die Leute, dass man einfach sagt, was ist Bitcoin, wie funktioniert das und
ja, das ist mittlerweile unser Einsteigertraining. Du warst ja, du warst ja ganz am Anfang bei uns im.
Okay, ich war noch davor.
Als die Academy so in diesem Maß, wie wir sie jetzt haben, noch gar nicht existiert. Oder existiert ist sozusagen. Und genau das, was du jetzt gesagt hast, ist eigentlich unser Einsteigertraining, ja, was wir haben.
Okay. Weil das musst du machen. Du kannst nicht einfach sagen, ich steige jetzt in Bitcoin ein und morgen geht's los. Sorry, nee. Und es soll ja dann auch, wenn du das langfristig als Anlagestrategie siehst, dann soll es ja auch so sein, dass du dich damit befasst. Du kaufst ja nicht irgendwelche Aktien, wo du null Hintergrundwissen hast. Also vielleicht als kleiner Seitensprung. Ich investiere halt zum Beispiel jetzt in Pharmaaktien, wenn ich weiß, Eli Lilly hat in der Pipeline, also das Mounjaro, die fortgeschrittene Fettwegspritze ist von Eli Lilly. Ich weiß, die haben noch Wirkstoffe in der Pipeline, die werden den Gewichtsreduktionsmarkt komplett revolutionieren. Also du wirst 30% Gewichtsabnahme mit künftigen Stoffen, Triple, nur am Rande, fortgeschrittenes Wegovy, fortgeschrittenes Ozempic. Die haben in der Pipeline Wirkstoffe, da wird die Gewichtsreduktion unfassbar gut gehen. Und dann denke ich mir, okay, dann kaufe ich die Aktie, weil ich genau weiß, das Pharmaindustrie, die stellt Medikamente her, die werden irgendwann 500 Millionen Menschen auf diesem Planeten konsumieren, ob sie wollen oder nicht, weil sie einfach damit ihr Gewicht halten können oder tief halten können. Und dann investiere ich in diese Aktie. Aber auch da müsstest du ja dann einfach von der Firma, wo du die Aktie kaufst, brauchst du ja ein Hintergrundwissen, sonst kannst.
Aber kleine Klammerbemerkung, diese Abnehmspritzen.
Ja.
Machen die dich obsolet?
Nein. Im Gegenteil, ich habe sogar Leute, die das vom Arzt oder vom Adipositas-Zentrum verschrieben bekommen. Und dann heißt es.
Adipositas-Zentrum. Adipositas-Zentrum gibt es.
Ja. Also in Zürich gibt es halt ein spezielles Spital für Übergewicht und Stoffwechselprobleme.
Okay.
Und da kannst du zum Beispiel das Wegovy, also Ozempic ist ja das gleiche für Diabetiker, Wegovy ist für die Gewichtsreduktion, gleicher Wirkstoff. Oder das Mounjaro kannst du dir da verschreiben lassen, aber die machen halt eine 0815-Beratung. Wenn die Leute zu mir kommen, dann fange ich immer erstmal an mit der tiefsten Dosis einsteigen. Es wird nur gesteigert, wenn ihnen nicht übel wird. Krafttraining ist Pflicht. Zweimal am Tag Eiweiß ist Pflicht. Weil wenn du so 0815 machst, dann nimmst du einfach nur ab. Die Hälfte ist Muskeln, die Hälfte ist Fett. Du hast vorher 2000 Schrottkalorien gegessen. Durch den appetithemmenden Effekt von diesen Spritzen isst du nur noch 1000 Schrottkalorien. Ja klar, nimmst du ab, aber die Qualität des Gewichtsverlustes ist, glaube ich, nicht die, die wir uns beide erwünscht haben. Und wenn ich dann immer schon höre, ja, mir wird übel, dann sage ich, das ist eine Dosierungssache. Das muss man halt ganz individuell anpassen. Und ich habe halt Leute, die spielen dann noch mit der Dosis. Okay, da wird mir ein bisschen übel, da ist der Hunger weg. Ich sage immer, du musst genau die Dosis treffen, dass du gar nicht ans Essen denkst. Dass du theoretisch den ganzen Tag hindurch ohne Essen durchkämpfst. Dass du aber sagst, okay, ich muss meine Eiweißshakes haben, weil ich brauche Eiweiß für den Muskelerhalt. Und ich sollte vielleicht ein, zweimal am Tag eine vernünftige Mahlzeit auch mit Gemüse essen. Aber wenn der Hunger wie komplett ausgeblendet ist, und ich habe eine Patientin vor 2 Wochen, die sagte, ihr Leben hat sich halt durch das Wegovy komplett verändert. Sie denkt nicht mehr den ganzen Tag übers Essen nach, im Sinne von, ah, da darf ich das nicht, dann bin ich da eingeladen, da muss ich ja beim Restaurant vorher fragen, ob ich vielleicht das und mit dem und so. Das hat sie wirklich fertig gemacht. Und die hat jetzt 15% von ihrem Körpergewicht verloren, hält es jetzt auch so, mit einer relativ tiefen Dosis. Und sie sagt, ihr Leben hat sich komplett verändert. Sie hat einfach, das zentrale Thema Essen ist bei ihr jetzt gar nicht mehr im Fokus. Und für sie war das ein super Zugewinn. Das Mounjaro, also ich vergleiche es immer mit dem iPhone. Diese ganzen Fettwegspritzen, die auch noch kommen werden. Wir haben jetzt das iPhone auf dem Markt. Und das Wegovy ist vielleicht das iPhone 4. Und das Mounjaro ist iPhone 7. Und jetzt gibt's natürlich, Bayern weiß selber, bis 16. Und ich weiß, die Wirkstoffe, die in der Pipeline sind, die werden alle nochmal besser werden. Das wird dann bis iPhone 15, 16 noch gehen. Das heißt, das, was alles noch nachkommt, wird prinzipiell den gesamten Markt revolutionieren. Aber es wird natürlich immer das Problem sein, die Qualität des Gewichtsverlustes. Oder halt die Nebenwirkungen in Schach zu halten. Kommt da nicht ins Spiel. Oder sogar zu sagen, wie kann ich die Dosis maximal reduzieren auf ein Minimum und mein Gewicht halten? Und dann kommt natürlich schon ins Spiel, wo kann ich jetzt mit mehr Eiweiß den Appetit dämpfen? Wie kann ich mit mehr Sport, mit Krafttraining die Body Composition erhalten? Das heißt, langfristig mit diesen Fettwegspritzen kommt der Markt natürlich auch wieder an den Berater zurück. Ja, es ist ja jetzt nicht die Lösung, dass ich die Maximaldosis mein Leben lang nehme und einfach einmal am Tag einen Salat esse. Dann wird ja auch Knochenabbau, es wird ja dann alles drunter leiden. Also von daher sehe ich mich da jetzt eher noch mehr in Anspruch genommen in Zukunft.
Okay, dann wissen wir jetzt alle, wir müssen die Aktie kaufen. Das ist jetzt der Geheimtipp gewesen.
Ich habe gesagt,
Dr. Thorsten Albers.
Eli Lilly habe ich gekauft, weil ich weiß, die haben wirklich interessante Wirkstoffe in der Pipeline.
Genau.
Ich kenne das ganze andere, was die noch so machen jetzt nicht. Und das war einfach meine Entscheidung.
Es ist einfach das Wissen, wo du gesagt hast, oder du verstehst etwas, wenn du etwas verstehst, kannst du eine Ableitung treffen, eine fundierte Entscheidung treffen, auch die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass du
natürlich
ein richtiges Investment tätigst und nicht einfach blau hier, wie gesagt, einen Tipp holen aus dem Internet, YouTube, und der hat gesagt, ich habe keinen Plan von.
Genau, das war das, wo ich gesagt habe, Novo Nordisk ist der Hersteller von Wegovy, wo ich sage, hey, das hat Potenzial, das hat Zukunft. Ja, das ist eine Firma, da kann man einfach mal investieren.
Jetzt hast du vorher auch ein paar Dinge gesagt. Du bist ja jetzt arzttechnisch, also ich sage jetzt einfach mal generell, die Berufsgruppe Arzt oder Ärzte. Mhm. Die einen sind eingespannt im Spital, die anderen haben ihre eigene Praxis, wo sie irgendwie ja halt im Korsett drin sind, des Staates und so weiter. Und du bist so ein bisschen in der Mitte irgendwie, oder? Anders positioniert, so muss ich sagen.
Genau,
ja. Du füllst eine gewisse Lücke, die die nicht abbilden können. Was würdest du jetzt einem Arzt raten aus deiner Sicht, wie er sich positionieren sollte in der heutigen Zeit? Vielleicht auch finanziell positionieren sollte. Vielleicht machen sie viel Geld, können nicht skalieren über die Firma, dann ist es wahrscheinlich das Investieren eine Lösung. Oder sagst du generell, wir haben ja auch wieder den Ärztemangel, gibt es hier gewisse Chancen, wie man sich anders positionieren kann? Wie siehst du einfach diese Branche per se? Welche Tipps hast du jetzt aus deiner Erfahrung, die du vielleicht anderen Ärzten, die jetzt vielleicht zuschauen, geben könntest, damit sie ihr Leben auch verbessern können? Raus aus dem Hamsterrad kommen.
Du hast natürlich von deinem Spektrum, was du anbietest, prinzipiell Chancen, wenn du außerhalb des Krankenkassenbereichs gehst, wenn du noch Zusatzleistungen anbietest, wo du sagst, das ist ein Mehrwert für den Patienten. Das rechne ich unabhängig von den Krankenkassen ab. Ich kann eine eigene Preisgestaltung machen. Dann kannst du über das Zusatzangebot natürlich auch gerade in der Schweiz schon das entsprechende Klientel abschöpfen. Da würde ich halt einfach auch schauen, wo ist die eigene Expertise? Wo habe ich vielleicht den USP, den andere Ärzte nicht haben? Wo kann ich irgendwas zusätzlich anbieten, was wahrscheinlich die Leute selber bezahlen, aber wo ich einfach einen Mehrumsatz habe und vielleicht auch das Gefühl habe, da bin ich wieder Arzt, weil ich den Leuten wirklich helfe und keine Minutenmedizin mache. Das würde ich mir überlegen. Im Spital hast du natürlich, bist du halt schon sehr in diesem Hamsterrad gefangen, weil es wird halt einfach durch den Personalmangel oder durch diese einfach das Angebot an Arbeitskräften entspricht nicht dem, was letztlich an Nachfrage da ist. Da kommst du aus diesem Hamsterrad wahrscheinlich langfristig schwer raus, außer du wechselst das Spital, wo du halt auch mit Privatzahlerleistungen bist. Also die am meisten verdienen, glaube ich, immer noch so Schönheitschirurgen oder Leute, die halt ästhetische Medizin, Anti-Aging.
Haben wir nur noch Schönheitschirurgen nachher.
Und das ist ja auch ein Riesenmarkt, der ja immer weiter wächst, auch weil die Bevölkerung älter wird. Wenn du dich da positionieren kannst, auch mit einer Kooperation, kann das natürlich sehr gut sein. Ich kann halt jetzt von dem normalen Tagesgeschäft nicht so viel sagen, weil ich jetzt, ich habe befreundete Ärzte, die aber mir dann immer sagen, boah, das ist so gut, du hast so wenig von diesem Admin-Scheiß und du kannst dich um die Leute noch richtig kümmern. Da kann ich ja schlecht sagen, ja, dann mach das doch jetzt auch nach 20 Jahren.
Ja.
Sattel halt komplett auf Privatarzt um. Es wird dann halt auch ein bisschen schwierig. Aber ich würde wirklich versuchen, in diesem Markt Lifestyle-Medizin, die Leute wollen auch, dass ihnen der Arzt zuhört, dass er ihnen was erklärt. Dass er sagt, Moment, Sie haben vor 5 Minuten gesagt, dass, oh, der hört mir richtig zu. Mhm. Da ist unglaubliche Nachfrage da. Und wenn du halt nur so Fließbandmedizin machst, wirst du langfristig nicht glücklich werden. Mhm. Das klingt jetzt vielleicht frustrierend für manche Kollegen, aber prinzipiell musst du aus diesem Hamsterrad vielleicht auch mit einem komplett neuen Ansatz rausgehen.
Ja, wie gesagt, wir sehen es bei uns einfach, dass die Leute sagen, okay, mir gefällt zwar mein Job, aber ja, wie bei dir auch, ich fange jetzt halt an zu investieren und baue mir hier halt parallel was auf, damit ich dann irgendwann halt, ich gebe meine Praxis vielleicht ab, ich verkaufe, ich muss auch nicht das maximal rausholen, weil ich ja nebenbei mir ein gewisses Investment auch aufgebaut habe, respektive ein Vermögen aufgebaut habe. Ja, da gibt es wahrscheinlich nicht, logischerweise der Königsweg, oder? Und dann hast du einfach mehrere Optionen. Aber es ist einfach spannend zu sehen, wie diese Branche per se sich verändert momentan. Ich hätte das nie gedacht.
Vielleicht auch noch so als Tipp, Ausgabenkontrolle ist, glaube ich, noch wichtig.
Budget.
Ich habe das Gefühl, dass viele Menschen mit Geld einfach ganz schlecht umgehen können. Also die verdienen richtig gut und am Ende des Monats bleibt aber einfach immer nichts übrig. Ich meine, ich verstehe das, wenn du Kinder hast, die kosten natürlich Geld, du hast einen gewissen Lebensstandard, aber manchmal verstehe ich nicht, wie die Leute so viel verdienen können und am Ende bleibt wie nichts übrig. Oder die haben trotzdem irgendwo Schulden, wo ich sage, setz dich doch einfach mal hin und schau, wo deine verdammte Kohle bleibt. Mhm. Und rechne nochmal nach, was braucht's wirklich, welchen Lebensstandard kann ich ein bisschen runterfahren, da wird Geld frei, das kann ich sinnvoll investieren, anstatt dass ich für was ausgebe, wo ich es eigentlich ja vielleicht nur zur Befriedigung kurzfristiger Bedürfnisse habe. Mhm. Ausgabenkontrolle ist, glaube ich, noch eine gute Vermögensstrategie. Und wenn dann auf einmal was frei wird, dann investiere ich es halt breit in ob das jetzt Krypto ist oder Gold oder Aktien oder Wertsachen. Oh. Ach, zum Beispiel mit Uhren, du musst halt auch ein bisschen Spaß an Uhren haben. Du kannst halt einfach sagen, ich investiere jetzt alles in Rolex und das rechnet sich dann irgendwann und ich bin Multimillionär. Ich denke, das ist halt einfach ein Standbein, wenn du irgendwann einmal einfach Geld brauchst, dann hast du vielleicht da über deine Krügerrand, über deine Uhren, über Diamanten hast du halt einfach noch was an physischem.
Was würdest du denn sagen, ist die größte Lüge, die uns über Geld beigebracht wird oder die in den Köpfen der Menschen ist?
Dass Geld glücklich macht.
Okay.
Du brauchst ein gewisses Maß an Geld, dass du einfach keine Sorgen hast. Das ist völlig klar. Aber ich habe noch nie einen in meiner Patienten, die richtig viel Geld verdienen, gab, wo ich gedacht habe, mit dem würde ich irgendwie tauschen wollen. Weil viel Geld ist halt auch, du hast die falschen Freunde, du hast dann ein Haus in Spanien, da hast du 20 Überwachungskameras, die ständig laufen. Dann hast du Geschäftspartner, die dich bescheißen wollen. Und du bist ständig, du hast 3 Handys und wenn der anruft und wo ich mir denke, ey, so ein Leben will ich nicht haben. Ich will mir alles in einem gewissen Maß leisten können, keine finanziellen Sorgen haben. Und ich muss auch mal irgendwie, wenn irgendwie 10.000 Franken gerade gebraucht werden, weil irgendwas, das kann nicht sein, dass ich dann an irgendeine eiserne Reserve gehen muss. Ich hatte jetzt einen Patienten, der braucht 9.000 Franken für In-vitro-Fertilisierung. Und dann sagte ich, ja, müssen wir jetzt schon schauen, wie wir das irgendwie hinkriegen. Aber du musst doch irgendwie was auf der hohen Kante haben, dass du sowas abpuffern kannst. Das haben die Leute nicht. Das haben die Leute nicht. Bis hin zu, ich kann mich jetzt nicht operieren lassen, weil ich habe ja 2.500 Franchise bei der Krankenversicherung. Mhm. Und das muss ich ja dann anteilsmäßig auch bezahlen. Ich sage, das kann nicht sein. Ich muss doch so weit vorausplanen. Also mir hat mal, wo ich hier angefangen habe, hat jemand zu mir gesagt, ein Unternehmer, einer meiner ersten Kunden im Personal Training, dass er der Thorsten, du musst 3 Monate deinen Laden komplett dicht machen können und es läuft alles weiter, alle Kosten und du kannst die 3 Monate gut überleben. Wenn du das sagen kannst, dann bist du einigermaßen sicher. Ich würde dir empfehlen, 1 Jahr. Mhm. Aber 3 Monate ist mal das Minimum. Mhm. Und wenn du das nicht auf der Seite hast, dann hast du einfach eine wackelige Basis. Sieh es einfach ein, dann musst du schauen, dass du Vermögen aufbaust.
Ist so.
Und das, wenn du das für die meisten aufmachst, so eine Rechnung, ganz dünnes Eis. Ganz dünnes Eis.
Ja, aber eben, das ist halt das Thema. Die Leute beschäftigen, oder es ist ja kein Vorwurf, oder? Das ist Hamsterrad hier zu tun. In der Schule wird sowieso nicht beigebracht.
Aber das wäre ein gutes Fach zum Beispiel. Wie gehe ich mit Geld um? Wäre ein super Schulfach.
Ja, wäre es definitiv. Ja. Also wir haben bei uns in der Academy zum Beispiel mittlerweile neu am Anfang haben wir auch so ein, es ist ein Sheet, was wir zur Verfügung stellen, also ein Google-Dokument. Und da kannst du einfach mal eintragen, was sind deine Ausgaben, wie viel nimmst du ein? Und eben auch diesen Puffer, wie viele Monate kannst du wirklich sozusagen mal überleben quasi, ohne dass du was hast, um gewisse Kosten zu decken. Einfach, dass du mal so eine einfache Auslegeordnung hinkriegst. Und ich bin auch immer wieder erstaunt, wie viele Leute sagen, ah, das habe ich noch nie gemacht, das hat mir so viel die Augen geöffnet und so weiter. Dann habe ich gesagt, oh, okay, ja, spannend. Ja gut, konnten wir dir zumindest mal zum Start weiterhelfen. Auch nachher beim Investieren, ja, ist es auch wichtig. Ja. Man kann ja nicht einfach sagen, ich investiere jetzt hier 50.000 und hast aber keinen Plan, wie viel Kapital hast du überhaupt, wie viel kann ich investieren, macht es überhaupt Sinn, etc. Oder? Aber ja, Schulfachgeld wäre was, ja.
Um aus meinem Bereich wieder ein konkurrentes Beispiel zu bringen, wenn die Leute zu mir in die Ernährungsberatung kommen, dann sollen die 5 bis 7 Tage mal Essprotokoll führen. Mhm. Für mich geht es darum, dass ich ihre Lebenssituation kennenlerne, dass ich einfach mal so weiß, es geht mir gar nicht darum, wie viel Gramm von was. Ich will einfach sehen, wie so die Qualität vom Food, wie so der Tagesablauf, essen die mehr am Abend, Geschäftsessen, viel tagsüber in Restaurants. Und dann füllen die das aus und dann kommen die in die Erstberatung zu mir. Ah ja, Albers, zu dem Essprotokoll muss ich noch was sagen. Das war jetzt eine ganz ungünstige Woche. Das sagen 80% der Leute.
Ach, wirklich?
Und dann stellst du dir die Frage, wie groß ist die statistische Wahrscheinlichkeit, dass 80% der Leute irgendwie eine ganz komische Woche haben beim Essen? Ja, da war ja Kindergeburtstag und da hat der Kollege was mitgebracht. McDonald's, einmal pro Jahr. Es war halt jetzt gerade in der Woche. Und dann denkst du dir, könnte es vielleicht sein, dass die Woche sehr typisch ist, dass sie null Plan haben, was sie eigentlich den ganzen Tag essen, dass es eigentlich fast immer Ausnahmen gibt und dass diese einzelnen Tage, wo sie alles so toll machen, was sie auf das ganze Jahr projizieren, eher die Ausnahmetage sind und dass sie deswegen ein Gewichts- und Stoffwechselproblem haben. Und es ist wirklich, glaub mir, das ist bei den meisten Menschen so, die haben so diesen idealen Tag. Normalerweise mache ich das ja so und so, aber die Tage, wo sie es wirklich so machen, ist weniger als 10 pro Monat. Und es, ja, da war ja die, und da habe ich ja nur mal, aber das ist halt der normale Alltag. Und die Leute, wie du jetzt sagst, wo die erstmal so Einnahmen, Ausgaben, habe ich jetzt noch nie gemacht. Dass du einfach mal die Bücher gehst und sagst, wie ernähre ich mich einfach so über die Woche? Mann, das schaut ganz schön scheiße aus. Und dann legst du es dir so, ja, aber das war ja hier und da und dann redest du es dir so lange schön, dass du denkst, ja, normalerweise mache ich es ja viel besser.
Ist so. Aber das könnt ihr definitiv mal mitnehmen. Also beim Investieren, Auslegeordnung, wie viel geht rein, wie viel geht raus. Einfach mal die Zahlen aufschreiben. Mhm. Genau das Gleiche auch beim Fitness. Also zuerst mal eine Woche einfach aufschreiben, was man gegessen hat. Ja, dann wägt man halt vielleicht auch mal ein bisschen was ab. Ist halt ein bisschen Zusatzaufwand.
Rechnet mal vielleicht die Kalorien sogar nach.
Das wäre noch
setzt
besser.
Setzt es in Verhältnis zu dem, was ich verbrauche. Hat den einen oder anderen Aha-Effekt.
Definitiv, definitiv. Und dann hat man schon mal Klarheit bezüglich Investieren und Trainieren. Ja. Und ja, weiß einfach, wo man steht im Leben dann.
Aber das sind ja wichtige Bereiche. Also Vermögen, Essen hat ja was mit Gesundheit. Also ich sag mal, Vermögen und Gesundheit, das sind ja so zwei wichtige Basisbereiche. Also ohne Gesundheit ist alles nichts. Aber prinzipiell, wenn du ständig finanzielle Sorgen hast, das ist vielleicht auch nochmal ein guter Punkt. Du hast ja oft bei den tieferen sozioökonomischen Bildungsschichten hast du halt einfach finanzielle Sorgen, vielleicht berufliche Sorgen, existenzielle Ängste. An die Leute kommst du gar nicht ran mit, wir müssen mal in der Ernährungsberatung mal schauen, dass man bei dir das bisschen Insulinresistenz. Die haben ganz andere Sorgen. Die wissen nicht, wie sie ihre Miete bezahlen im nächsten Monat. Da kannst du nicht sagen, es wäre jetzt echt mal gut, wenn sie 3-mal pro Woche irgendwie ins Gym gehen würden. Und bei der Ernährung müssen wir jetzt... Das sind die, Alter, hast du sie noch alle? Ich habe ganz andere Probleme. Mhm. Und das sind ja eigentlich genau die, die am meisten Beratungsbedarf hätten. Die erreichst du eigentlich am schlechtesten. Mhm. Das ist halt immer noch so ein bisschen so die Krux an der Sache. Was jetzt? Also Vermögen ist, also wenn du deine Lebensbedürfnisse einfach decken kannst, dass du so viel Geld hast, du sagst, und am Ende des Monats bleibt ein bisschen was übrig, wir können auch mal in den Urlaub fahren. Das ist einfach mal die Basis, die du haben musst. Und wenn du das nicht mal hast, dann musst du über deine Ausgaben nachdenken.
Ist so. Weißt du, zum Abschluss, hast du aus deiner langjährigen Erfahrung ein spannendes oder lustiges Beispiel auch, was du mal erlebt hast im Zusammenhang mit dem Kunden? Also muss ja keine oder einen speziellen Aha-Effekt, den du mit uns mal teilen kannst. Einfach so ein bisschen Insider-Wissen, also muss ja nicht konkrete Namen nennen. Aber ich mag mich zum Beispiel noch daran erinnern, du hast mir auch mal was erzählt bezüglich dem ganzen veganen Thema, dass die ja oftmals sehr, sehr stark, zwar optisch schlank ausschauen, aber extrem verfettete innere Organe haben. Mhm. Und so etwas mag ich mich noch erinnern. Aber vielleicht hast du irgendwie so einen extrem krassen Fall mal gehabt, wo du gesagt hast, wow, in deiner Karriere hast du so etwas auch noch nie erlebt.
Also positiv oder negativ?
Wie du willst. Vielleicht hast du ein positives und ein negatives Erlebnis.
Also ich muss jetzt gerade an einen Patienten denken, der hatte 140 Kilo. Den haben wir dann auf 120 runterbekommen, was eigentlich schon ein recht gutes Ergebnis ist. Und dann hat er dieses Game Changer, diesen Film gesehen damals, wo es drum geht, vegan ist.
Ah, der Netflix. Genau. Ah, da haben wir auch mal drüber gesprochen. Ja. Genau.
Und dann sagt er, du Thorsten, was hältst du denn davon und so? Und dann sage ich, prinzipiell, ich sehe es halt recht differenziert. Wenn jemand vegan das aus ethischen, moralischen Ansprüchen macht, finde ich super. Höchster Respekt. Aus gesunderlicher Sicht glaube ich nicht, dass es die Königsklasse ist. Und dann hat er das, aber habe ich gesagt, du, probier es einfach aus. Das hat er zum Glück dann auch gemacht. Und dann hat er nochmal 10 Kilo abgenommen. Das war 80% Muskelverlust.
Okay.
Das heißt, sein Körperfettanteil im Prozent ist dann sogar gestiegen. Auf der Waage natürlich hui. Auf der Inbody-Körperanalysewaage bei mir war es dann pui. Weil dann einfach das Eiweiß viel tiefer war. Er hat dann natürlich weniger gegessen, weil natürlich mehr Ballaststoffe, mehr Gemüse, es hält dich satt. Aber er hatte vorher halt immer sehr, sehr aufs Eiweiß geachtet. Und das weißt du auch, wenn du jetzt 120 Kilo wiegst, brauchst du halt 180 Gramm Eiweiß pro Tag. 1,5 Gramm pro Kilo ist immer so meine Faustformel. Wie willst du das denn vegan hinkriegen? Der hat es halt vorher mit Milchprodukten und mit Fleisch, hat er halt super sein Eiweiß im Griff gehabt. Und dann hat er halt einfach, war dabei, keine Ahnung, 60, 80 Gramm Eiweiß, hat praktisch nur Muskeln verloren. Und dann habe ich gesagt, und wie war jetzt so deine Erfahrung? Und er so, ja, wenn ich jetzt das so sehe, ich bin auch beim Training echt deutlich schwächer geworden. Ich so, okay, dann stell doch nochmal um. Dann hat er sofort wieder 6 Kilo Muskeln aufgebaut, hat aber trotzdem parallel noch Fett verloren, weil er scheinbar über das mehr Eiweiß dann auch wieder weniger Hunger hatte. Wo ich dann so richtig so diese Talfahrt und dann wieder bergauf, wo du dann wirklich siehst, okay, wenn du grundlegend am Essen was änderst, was das für massive Auswirkungen hat, sowohl aufs Gewicht, aber dann eben auch auf die Qualität des Gewichtsverlustes. Mhm. Und das ist ja oft ein Thema, was ich bei mir habe, wo ich dann sag, ja, der Gewichtsverlust ist jetzt schon da, die Qualität gefällt mir jetzt nicht so. Oder wo ich sag, ja stimmt, sie haben kein Gewicht verloren, aber das Körperfett ist runter, die Muskelmasse ist hoch, das ist doch die Königsklasse, was wir jetzt hier haben. Ja, aber ich wollte ja eigentlich unter 60 und da sag ich doch mal, das ist doch eine völlig, es steht doch nicht auf ihrer Stirn, wie viel sie wiegen. Ja, das war immer mein Wohlfühlgewicht, dass ich, es geht aber um Körperfett und Muskelmasse. Es geht um die Körperkomposition. Ja. Und da habe ich da keine, also auch Beispiele, wo die Frauen dann super enttäuscht zu mir kommen. Ich habe ja fast nichts abgenommen. Und da sage ich, sorry, von 35% auf 27% Körperfett finde ich jetzt mal sensationell. Sie haben 1,5 Kilo Muskeln aufgebaut. Echt? Sehen Sie das im Spiegel nicht? Hat Ihr Partner nichts gesagt? Ah, mein Mann ist immer, nee, der sagt eigentlich nicht so viel und wo ist der Moment, wo du merkst, die haben so gar kein Körperbewusstsein. Mhm. Und umgekehrt, wie gesagt, ich habe jetzt gerade wieder einen aktuellen Fall, Multimorbide mit 1000 verschiedenen Hassgeschichten und neurologisch und alles. Hey, der hat jetzt in 6 Monaten hat er über 10 Kilo abgenommen, ist halt auch so ein Vermögensverwalter, super verdienend, aber auch in diesem Job Hamsterrad. Er sagt, Stefan, du musst jetzt einfach mal runter von diesem ganzen Mittagessen mit deinen CEOs und du wirst jetzt regelmäßig trainieren, du wirst das Essen so und so umstellen. Und die Ärzte waren sensationell. Nach einem halben Jahr sagen die, was haben denn sie gemacht? Und dann schickt er mir so die Arztbriefe und dann lese ich so, Patient, Lebensstilumstellung, massiv Gewicht verloren, sehr erfreuliche Situation, die Werte sind besser, Herzbefund ist besser und hier. Und ich sage, hey Mann, was ich jetzt euch gerade an Kosten im Gesundheitswesen erspart habe. Ja, okay, die Sozialversicherung, also die Rentenkasse wird wahrscheinlich mehr zahlen müssen dann, weil er länger lebt. Aber wo ich dann einfach so fallüberspüre, wo ich mir denke, ey, was kannst du erreichen, wenn einer auch wirklich das Ganze mitgeht? Weil es ist ja immer auch die Umsetzungskompetenz. Wenn du sagst, das hier wäre das Ideale und der kommt 90% ran. Wo du denkst, krass, was da möglich ist an Gesundheitsverbesserung.
Ich denke das immer bei uns beim Investieren, oder? Dann hören die Leute immer wieder, ja, ich kann hier 500, 600, 700% Rendite erzielen. Ja, kann man, oder? Aber ja, wenn du mal 300, 400 erreicht hast, man, nimm doch bitte mal Gewinne mit.
Ja, ja, ja.
Das ist doch geisteskrank, hier noch mehr und...
Das ist die Gier.
Ja, aber ist heftig. Aber ist heftig.
Die steckt auch im Menschen drin.
Ach, hast du mir nicht mal gesagt, in diesem Film von Netflix oder dieser Doku, Game Changer. Ja. Da ist doch die Trainerin, die Rothaarige, die Deutsche, glaube ich, von dem... er ist der stärkste Mann der Welt, glaube ich, gewesen. Oder ist es?
Ah, nein, Moment, nee, das war nicht die Martina.
Aber,
du redest von der Martina Olesch.
Ich weiß nicht.
Rothaarige Trainerin, das kann nur Martina sein.
Ich weiß nicht.
Und der stärkste Mann Deutschlands, das ist der Heinz Olesch.
Ja. Yeah.
Also das Pärchen, die haben ja zusammen auch eine Firma, Fit Giant. Und sie ist ja auch langjährige Bodybuilding-Coachin, Betreuerin, wie man auch immer sagt. Aber ich weiß genau, dass sie mit dem Veganen, also sie ist genauso wie ich. Sie sagt Veganer. Hey,
ich hatte irgendwie so eine Story im Kopf, wo du mir mal erzählst, aber dann habe ich das irgendwie verwechselt. Ist auch schon eine gewisse Zeit her, aber das vegane Thema, das lassen wir jetzt mal weg. Das wäre
einfach ethisch, moralisch, top, rein gesundheitlich. Es ist eine abwechslungsreiche Ernährung, beinhaltet auch einfach Fleisch und seid doch einfach Flexitarier, so wie ich. Meine Frau ist Vegetarierin, sie macht kein Fleisch, sie kauft kein Fleisch, ich bin ein fauler Hund. Das heißt, ich stelle mich nicht höchstens mal an den Grill im Sommer und mache mein Fleisch, aber ansonsten. Und Flexitarier heißt, du isst halt selten Fleisch und Fisch, halt nur wenn es im Angebot ist und wenn es gerade nicht verfügbar ist, dann halt nicht. Und ich mache halt viel über Milchprodukte, über Eier. So wie meine Frau das halt kocht. Und dann bin ich halt Flexitarier. Und im Winter, wenn nicht grilliert wird, esse ich halt auch mal 2 Monate kein Fleisch, weil es sich einfach nicht ergibt. Ist doch auch eine coole Sache.
Sehr schön. Wo reichen dich die Leute, wenn sie jetzt mehr Fragen haben und sagen, nee, cooler Typ hier, ich habe auch ein Problem?
Wenn man Thorsten Albers Ernährungsmedizin, Ernährungsberatung eingibt, wird man auf Google sofort fündig werden.
Werden sicherlich auch unterhalb verlinken vom Video, definitiv.
Und ich, also da einfach mal auf die Webseite schauen, was habe ich so alles im Angebot. Ich mache auch myofasziale Therapie. Also jetzt so Sachen, wie ich jetzt gerade mit deiner Frau besprochen habe. Also ich schaue mir Gelenke an, wo sind jetzt Mobilitätsdefizite. Ich darf das jetzt sagen. Wo ich dann sage, okay, Rückenschmerzen, Hüftmobilität, jetzt schauen wir uns mal die Hüftgelenke an. Ah, da haben wir eine Disbalance zwischen denen, ne? Dann kann man das behandeln, myofaszial, dann mache ich Corrective Exercises und dann werden auf einmal die Rückenschmerzen weniger. Also das mache ich auch noch viel. Also alles mit Schmerzen, mit Stoffwechsel, mit Abnehmen, mit Körperformung, das ist so meine Welt. Und wenn jemand 10 Arztbefunde hat und gar nicht mal durchsteigt und 10 konkurrierende Meinungen hat, ich mache gerne den Gatekeeper, wo ich dann sage, okay, ich durchblicke jetzt alles und ich sage, die Baustelle ist die wichtigste, dann die und da habe ich am meisten Spaß.
Okay, sehr schön.
Da habe ich ein bisschen Anspruch.
Der Gatekeeper, sehr schön.
Ja, genau.
Perfekt. Ja, sind wir, glaube ich, wenn ich hier auf den Bildschirm schaue, doch über 1,5 Stunden schon dran. Ich glaube, wir können hier stundenlang darüber diskutieren.
Ich habe dich
gewarnt. Weil ich habe gesagt, wir ziehen das jetzt durch, wir können das lange durchziehen, weil ich finde das halt einfach Fitness, Ernährung ist, wie wir es anfänglich auch gesagt haben, beim Investieren, es gibt so viele Parallelen, beides macht extrem viel Spaß und ich habe jetzt einfach mal auch dieses Format hier neu ausprobiert, ein ganz anderes Thema, länger auf unserem YouTube-Kanal, jetzt aufgenommen mit dir hier. Also gerne auch mal Feedback geben in den Kommentaren, wie ihr das gefunden habt. Interessiert mich, ob ihr sagt, nee, solche Themen wollen wir gar nicht mehr, sondern nur noch Bitcoin, Kryptowährungen, Finanzen.
Ich bin also das Versuchskaninchen.
Du bist ein bisschen das Versuchskaninchen, genau. Nee, aber ich finde das einfach Spaß. Mir macht das auch Spaß. Und ja, lasst es uns wirklich in den Kommentaren wissen. Und Thorsten, in diesem Sinne, ich danke dir vielmals für deine Zeit, dass du extra hierher gekommen bist.
Ich danke für die Einladung, bin ich gerne nachgekommen.
Versuchskaninchen bist jetzt im YouTube-Kanal mit dem neuen Format respektive und im neuen Studio hier. Ich hoffe, es hat auch alles super funktioniert.
Fühlt sich super an.
Werden wir dann sehen. Nee, danke dir vielmals für deine Zeit und wie gesagt, lasst es uns in den Kommentaren wissen und bis zum nächsten Video.